Deutschlandfunk Nova.
Susanne Burkhardt und Elena Philipp machen normalerweise den Theaterpodcast bei unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur. Wir haben sie beim Podcast-Festival auf die Bühne geholt. Aber nicht nur die beiden, sondern auch deren vier Gäste. Den Schauspieler und Regisseur Milan Peschel, die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Mariam Sareh, die Leiterin der Stuttgarter Schauspielschule Franziska Kötz und die Schauspielerin Julia Gräfner. Sie sprechen über die Schauspielausbildung und worauf es in der Praxis wirklich ankommt.
Ganz herzlichen guten Abend. Ich bin Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur, vom Theatermagazin Rang 1.
Und ich bin Elena Philipp von nachtkritik.de und zusammen sind wir der Theater-Podcast.
Das war jetzt unser performativer Teil des Abends, das haben wir geprobt. Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind, trotz des schlechten Wetters. Und wenn euch vielleicht kurz sagen, was euch jetzt erwartet. Wir stellen uns jetzt gleich mal kurz vor, den Theater-Podcast. Und danach haben wir vier Gäste. Wir reden über die Zukunft der Schauspielausbildung, wie sie sich verändern muss oder wie sie sich verändert hat auch in den vergangenen Jahren. Und dafür haben wir vier Gäste eingeladen und die kommen dann gleich zu uns auf die Bühne. Das dauert ungefähr eine Stunde, wenn wir mit ihnen im Gespräch sein. Und danach öffnen wir für unser Publikum, weil es ja selten, dass wir Publikum haben.
Also sogar das allererste Mal, dass wir Publikum haben, denn sonst sitzen wir ja immer in unserem gemütlichen Studio. Heute sind wir hier. Wir machen das jetzt hier als so ein kleines Vorwort, denn es gibt dann so einen Moment, wo wir im Gedanken nochmal schneiden, denn wir zeichnen jetzt tatsächlich für die nächste Folge auf, für die Folge 22. Das heißt, wenn wir so ein bisschen über uns den Podcast gequatscht haben und dann hier die Gäste sitzen, dann tun wir so, als würden wir nochmal von ganz vorne anfangen. Also nicht wundern, wenn wir dann nochmal Hallo und herzlich willkommen sagen. Das ist dann für die späteren Hörer des Podcasts.
Und dann gibt es den Moment, wo wir sagen, wir haben Publikum. Das kann man zwar jetzt nicht sehen im Podcast, aber das kann man hören. Und das wäre dann der Moment, wo wir uns total freuen, wenn ihr so klatscht, als wärt ihr doppelt so viele hier im Raum.
Dreimal so viele, viermal.
Oder vielleicht viermal so viele, genau. Also jetzt kurze Vorstellung von uns. Uns gibt es seit 2 Jahren. Ich habe das nicht mehr ganz hingekriegt, wie wir angefangen haben eigentlich. Also es gab Gespräche mit Nachtkritik und wir haben überlegt, wir könnten mal was zusammen machen. Wir haben uns irgendwie viel zu erzählen. Das Theater ist letztendlich eigentlich ja immer so ein bisschen so ein Spiegel der Gesellschaft mit dem, was sich da verändert, Strukturen, Genderfragen, all das.
Hast du Strukturen gesagt? Das sagt normalerweise immer ich im Podcast.
Dein Lieblingsbegriff. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, da könnte man ja vielleicht ab und zu mal miteinander drüber sprechen. Da gibt's ja einige Themen. Und dann wurden Elena und ich eigentlich in so ein Blind Date geschickt, weil wir kannten uns überhaupt nicht. Also Nachtkritik hat dann gefunden,
Ich habe mich vorgedrängt,
von Nachtkritik.
Ich war noch relativ neu in der Redaktion und hatte Lust auf Podcast und habe laut gerufen, ich mache das und durfte dann auch.
Genau, bei uns gab es nur mich, die sich mit Theater beschäftigt, deswegen gab es da gar keine Auswahl. Und so haben wir uns das erste Mal getroffen und dann haben wir angefangen, miteinander zu reden. Und am Anfang haben wir immer alleine geredet, saßen in unserem kleinen Studio und haben dann so vor uns hingeredet über das, was uns so einfiel zum Theater. Und dann haben wir meistens so 2, 3 Themen gehabt. Dann haben wir da gefunden, dass es vielleicht auf Strecke auch ein bisschen langweilig vielleicht ist und haben dann angefangen, O-Töne einzuspielen, also Statements einzuholen im Vorfeld zu dem Thema, was wir uns überlegt haben. Also wir haben uns von Monat zu Monat immer überlegt, worüber könnte man sprechen? Ist es ein aktuelles Thema oder ist es was sozusagen länger schon virulent ist? Und so haben wir es so durchgehangelt von Folge zu Folge und es hat sich immer mehr verändert. Also inzwischen machen wir nur noch ein Thema meistens.
Und immer mit Gästen, wir haben sozusagen die Gelegenheit, wirklich auch mal zu fragen, wie und warum macht ihr das? Also wenn man Kritiken schreibt, dann schreibt man über das, was man sieht und muss mit dem arbeiten, was da ist. Aber wir haben das Privileg, einfach auch mal zu fragen, was habt ihr euch dabei gedacht? Oder wie ist das denn, wenn man das in der Praxis tut? Und ja.
Ja, und ja. Das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren und es macht uns immer noch totalen Spaß. Aber wie gesagt, eigentlich sitzen wir in so einem kleinen Studio, haben dann meistens so einen Gast, maximal 2, manchmal ist ein Gast zugeschaltet per Leitung. Und dann können wir halt immer 3-mal nochmal anfangen, weil wir uns irgendwie verquatscht haben oder irgendwie zu lachen anfangen oder so. Das ist heute jetzt anders, weil ihr seid da und ihr könnt uns dabei zugucken und mal gucken, wie das uns jetzt gelingt. Also wir haben heute Gäste mitgebracht, so viele hatten wir auch noch nie. 4 Gäste haben wir und wir würden euch jetzt mal bitten, ich sehe jetzt gerade nur 3, Julia, zu uns aufs Podium zu kommen. Wir haben uns beschlossen, dass wir uns außen hinsetzen, damit wir euch alle gut im Blick haben und freuen uns, wenn ihr mal zu uns kommt.
Genau, hallo, Milan Peschel, Mariam Sareh, Franziska Kötz und Julia Gräfner, herzlich willkommen.
Bist du hier? Das war jetzt schon sehr, sehr schön mit dem Applaus. Wir machen das gleich nochmal, wenn wir das jetzt anmoderieren, nochmal frisch. Dann müsst ihr das vielleicht nochmal einen Ticken lauter machen. Okay, das ist jetzt ein Jingle, den ich nicht kenne. Es war jedenfalls nicht der Podcast-Jingle von uns. Vielleicht könnt ihr den noch einspielen oder sonst... Nee, könnt ihr nicht, dann schneiden wir ihn später rein. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, es kommt ein Jingle mit dem Sound-Design vom Deutschlandfunk Kultur und dann kommt der Theater-Podcast.
Das ist jetzt ziemlich echt, ne? So ist es im Studio auch immer. Oh, jetzt habe ich den falschen O-Ton eingespielt, jetzt muss ich nochmal die andere Leitung aufmachen. Also wir machen wirklich einen Original-Theater-Podcast mit 4 tollen Gästen heute. Und jetzt fangen wir jetzt an.
Genau, wir fangen jetzt an, wir machen jetzt so eine Art Einstieg. Also, damit wir das schneiden wir dann alles. Das schneiden wir so ganz viel weg nachher noch auch und so. Das ist überhaupt das Geheimnis, glaube ich, vom Podcast, dass da sehr viel geschnitten wird am Ende. Man denkt immer, die reden einfach so drauf los, aber das stimmt immer gar nicht. Naja, also das ist der Theaterpodcast Folge 22 mit
Elena Philipp von Nachtkritik.de und...
Und Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur. Das wollten wir zum Beispiel immer weglassen, Elena, das mit diesem Nachkritik, weil das weiß doch jeder, der den Podcast hört.
Ist das so?
Wir fangen jetzt nochmal an. Also, das ist der Theaterpodcast, Folge 22 mit
Elena Philipp
und Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind heute das erste Mal aus unserem lauschigen Studio rausgegangen und sind heute in großer Runde und vor Publikum. Und da man dieses Publikum nicht sehen kann im Podcast, können wir das jetzt vielleicht mal ganz kurz hören? Super. Das ist total spontan und nicht geprobt. Vielen Dank für diesen tollen Applaus. Und wir haben 4 ganz großartige Gäste bei uns auf dem Podium, die wir... Ja, was wollen wir eigentlich? Wir wollen besprechen die Zukunft der Schauspielausbildung. Das ist unser Thema heute. Es geht darum, wie muss ausgebildet sein in Zeiten von Netflix, in Zeiten von ganz veränderten gesellschaftlichen Bedingungen auch, was muss ein Schauspieler lernen, um auf dem Markt, wie es dann immer so schön heißt, gut bestehen zu können. Und um das zu besprechen, haben wir uns 4 Gäste eingeladen, die wir jetzt mal kurz vorstellen. Neben mir Julia Gräfner, das ist die Jüngste in der Runde. Darf ich das Alter sagen? 31?
30.
Okay.
Geht ja schon gut los.
Geht ja toll los, ja, super recherchiert. Julia Gräfner ist in Schwerin aufgewachsen und hat an der Hochschule der Künste in Bern Schauspiel und performative Künste studiert. Hat dann relativ schnell gleich den wichtigsten Theaterpreis Österreichs abgefasst, den Nestroyf als beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle des Caliban in der Inszenierung Der Sturm. Und hat auch schon während des Schauspielstudiums gearbeitet als Schauspielerin in Off-Produktionen und Stadttheatern. Und sie kann sozusagen als Jüngste vielleicht erzählen, wie sie die Schauspielausbildung erlebt hat. Und ja, herzlich willkommen, Julia Gräfner.
Vielen Dank.
Hier bei uns auf dem Podium direkt neben Julia Gräfner sitzt Franziska Kötz. Sie hat Germanistik und Philosophie studiert und ist dann einen fast klassischen Weg in die Dramaturgie gegangen, an Theatern, verschiedene Häuser in Ost und West und war Chefdramaturgin in Mannheim und in Bochum. Seit 13 Jahren ist sie jetzt aber in Stuttgart und leitet die dortige Schauspielschule an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und sie wählt mit ihrem Team jedes Jahr 8 aus 500 Bewerberinnen. Und wie das vonstatten geht, wonach sie dabei sucht, darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Hallo, Franziska Kötz.
Hallo.
Dann können wir hier noch begrüßen Mariam Sareh, die direkt neben mir sitzt. Hallo. Mariam ist hier mit ganz verschiedenen Funktionen. Sie ist nämlich Schauspielerin in Film, Fernsehen und Theater. Sie ist auch Autorin, sie ist Filmregisseurin. Das heißt, sie hat sehr, sehr viele Perspektiven auf das Thema Schauspiel in verschiedenen Feldern. Mariam ist ausgebildet an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Konrad Wolf heißt die Schauspielschule. Und sie hat währenddessen auch schon Film und Theater gespielt. Und man kennt sie... Jetzt gerade, oder sie hat gespielt in der Serie 4 Blocks, oder sagen Sie 4 Blocks, wie das in der Serie selbst ist, unterschiedlich. Und dafür hat sie auch den Grimme-Preis bekommen, für die schauspielerische Leistung. Ihr Film Born in Evin ist gerade in den Kinos in 30 Ländern weltweit und mit ihrem allerersten Theaterstück, das sie geschrieben hat, Kluge Gefühle, hat sie den Heidelberger Stückemarkt mal einfach eben so gewonnen 2017. Hallo Mariam Sareh.
Und das ist jetzt der Moment, Elena, wo ich uns daran erinnere, dass wir vorhin ausgemacht haben, dass wir uns heute alle duzen, weil das so podcastig ist, dieses Duzen. Und du hast jetzt gerade Mariam gesiezt. Also wir müssen uns jetzt einigen, wir bleiben beim Du, oder? Ja. Last not least, der Herr in unserer Runde. Sonst sind ja auf Polen immer nur so eine Frau oder maximal zwei. Heute bei uns ist das ein bisschen anders. Das ist überhaupt auch ein bisschen so ein Merkmal unseres Podcasts, dass wir versuchen, meistens Frauen einzuladen. Aber wir freuen uns trotzdem total, dass du hier bist, Milan. Milan Peschel kennen viele vielleicht aus Film und Fernsehen. Hat er den Deutschen Fernsehpreis bekommen für seine Rolle in Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke. Da spielt er einen tumorkranken Vater. Ein ganz toller Film. Hat noch ganz viele andere Filme natürlich auch gespielt, hat das Schauspielhandwerk von der Pike aufgelernt, kann man sagen, hat nämlich erst Theatertischler gelernt, hat dann an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das ist ja immer so, ist ja dieser Mythos immer noch, die Schauspielschule Ernst Busch, da hat er studiert, das wollten wir vorher abklären, war das der Jahrgang mit Thomas Ostermeier und so, waren die alle in dem Jahrgang eigentlich, weißt du das noch?
Ja, ich glaube, also nicht meine, keine Ahnung, nee, okay. Unter, glaube ich, oder so. Gut. Ein Jahr unter mir. Mhm.
Und hat dann viele Jahre an der Volksbühne gespielt, in der Ära Frank Castorf, viel mit Frank Castorf gearbeitet, mit Dimitar Gottschew und anderen und ist jetzt als Schauspieler immer noch zu sehen, zum Beispiel, also im Film, Fernsehen habe ich schon gesagt, zum Beispiel im Theater, gerade im DT, Hauptmann von Köpenick kann man jetzt gerade nicht sehen, hast du gerade erzählt, aber die Rolle spielt er noch nach wie vor.
Aber das Stück von René Polisch kann man sehen.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, das neue René Polisch-Stück, da ist er auch zu sehen. Und das heißt, Life can be...
Life on Earth.
Life on Earth can be sweet.
Donner.
Donner.
Ja, gut.
Ja, süßte, war fast, habe ich fast drauf gehabt. Und er ist aber auch seit vielen Jahren schon ein Theaterregisseur. Das war für uns auch jetzt interessant, ihn einzuladen, weil er eben die andere Perspektive auch eingenommen hat oder einnimmt immer wieder. Hat am Gorki inszeniert, die Glasmenagerie und ich lache jetzt, weil ich vorher Glasperlenspiel sagen wollte, die Glasmenagerie oder Sein oder Nichtsein und gerade inszeniert er in Schwerin Heiner Müllers Die Umsiedlerin, Premiere in einer Woche, richtig? Genau. Herzlich willkommen, Milan Peschel. Danke. Ja, Jahr für Jahr fahren tausende junge Menschen in Flixbussen durch das Land und fahren von Aufnahmeprüfung zur Aufnahmeprüfung, um dann irgendwann vielleicht Schauspielstudent zu sein. Ich weiß auch, dass ein paar Schauspielstudenten heute Abend hier sind. Wollt ihr mal euch kurz melden? Na, ja, 6, 7. Und wir haben uns überlegt, bevor wir über die Ausbildung sprechen, dass wir einmal kurz unsere Gäste fragen, weil die ja von drei verschiedenen Hochschulen kommen, nämlich Ernst Busch, Hochschule Film und Fernsehen und Hochschule der Künste in Bern. Wie das bei euch war? Seid ihr sofort angenommen worden? Julia, vielleicht du zuerst?
Also ich war mit 18 das erste Mal Vorsprechen an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und habe damit gerechnet, dass ich da auseinandergenommen werde, dass man mich demontieren wird, dass man mir sagen wird, dass ich zu dick bin und was weiß ich nicht was. Und ich wollte aber trotzdem wissen, wie das ist, Vorsprechen, wie das abläuft, worauf ich mich da einlasse, wenn ich das weiterverfolge. Und dann bin ich dahin und es war wahnsinnig schön. Ich hatte Iris Böhm als Prüferin in der ersten Runde. Wir haben Glückssteinchen bekommen. Uns wurde gesagt, dass wir das Vorsprechen genießen sollen, dass wir uns nicht stressen brauchen, dass wir nicht enttäuscht sein sollen, wenn es nicht klappt. Und ich wurde dann nicht genommen, aber ich hatte einen schönen Tag. Und in Bern hat es dann geklappt. In Bern war ich dann das zweite Mal Vorsprechen mit, weiß ich nicht mehr, mit 19, kurz bevor ich 20 wurde. Und da hat es dann geklappt. Also mir ist so eine Odyssee erspart geblieben.
Wie war das bei euch, Mariam?
Ich habe mich auch mit 18 das erste Mal beworben, auch an der Ernst Busch. Bin dann im gleichen Jahr an der UdK in die Endrunde gekommen und habe da eine ganz gegenteilige Erfahrung leider gemacht, und zwar meine erste, ich komme eigentlich aus Frankfurt, und und ja, es ist schade, mit der Note anzufangen, aber meine erste rassistische Erfahrung gemacht an der Hochschule, weil mir da als Ablehnungsgrund gesagt worden ist, und ich war 18 und auch noch sehr schüchtern zu dem Zeitpunkt, wurde mir gesagt, dass sie mich ablehnen, weil ich doch vermutlich ein kulturelles Problem habe aufgrund meiner Herkunft. Und ich wusste nichts damit anzufangen, weil ich aus so einem bildungsbürgerlichen Psychologenelternhaus kam und nicht genau wusste, was jetzt, worauf da abgezielt wird. Das war eine grauenhafte Erfahrung und ich habe das überhaupt nicht einordnen können und habe das auch von der UdK nicht erwartet, weil man da gedacht hat, okay, da würde irgendwie, gibt es da so einen liberalen und freien Geist oder so. Leider ist mir das dann so widerfahren und dann bin ich bei der nächsten Aufnahmeprüfung aber dann direkt genommen worden. Das war an der Hochschule für Film und Fernsehen damals, heute ist es die Filmuni Potsdam-Babelsberg, So war das.
Was meinten Sie? Womit du ein Problem?
Ich habe in der letzten Runde musste man vor den gesamten, es waren am Ende glaube ich 30 oder 40 Bewerberinnen und man musste da vor allen vorspielen. Und ich sollte, ich glaube es war Tschechow, ich weiß gar nicht mehr, Mascha, auf jeden Fall sollte ich vulgärer spielen, ausladender, betrunkener, ich sollte mehr aus mir rausgehen und mir war das unangenehm, ich war 18, kam gerade von der Schule, mir war das unangenehm, vor diesen 30 Leuten das zu machen und ich glaube, in so einem anderen Kontext wäre es mir vielleicht nicht so schwer gefallen, aber damals war mir das unangenehm und dann kriegt man ja einen Ablehnungsgrund, wenn man dann in die letzte Runde gekommen ist und dann hieß es, das sei der Grund, man würde bei mir vermuten, ich sei aufgrund meiner Herkunft da hätte ein kulturelles Problem und ja, das habe ich leider nicht vergessen und hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich bis heute noch so engagiert bin für inklusives und diverse Besetzungspolitik, frei von eben solchen Rassismen und Diskriminierungsvorurteilsbeladenen Gründen oder so.
Darauf das ist natürlich ein Thema, über das...
Genau, wir wollten das Gleiche sagen, nämlich, dass wir darüber auch noch sprechen, hoffentlich in der nächsten Stunde. Vielleicht ganz kurz zu Milan, wie war das bei dir? Also eine gute, eine schlechte Erfahrung und...
Ich habe mich zweimal beworben, wobei das erste Mal nur so ein... Das war so ein arrangiertes Vorsprechen, weil ich den Sohn des damaligen Intendanten des Maxim-Gorki-Theaters kannte. Wir hatten so ein Theaterstück zusammen gemacht und der Vater von ihm, der Albert Hetterle, der rief dann an bei der Schauspielschule und sagte, ja, dann lass doch mal die Jungs hier vorsprechen und so. Also es war schon längst außerhalb der Zeit und so. Und da haben wir vorgesprochen auch und wir wurden zum Glück nicht genommen. So, also mir war das gar nicht unangenehm, dass wir nicht genommen wurden. Alex ist dann später auch, hat sich dann gar nicht mehr beworben. Der ist dann so, irgendwann fing er einfach an zu spielen. Es war der Alex Hetterle, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Und ich habe mich dann nochmal regulär beworben an der Schauspielschule in Ernst Busch, aber dann... dann bin ich auch genommen worden. Ich habe mich nicht irgendwo anders beworben. Ich habe Glück gehabt, dass es da geklappt hat. Ja, ich hatte aber auch keinen Bock, wegzugehen aus Berlin.
Also ist hier bei allen alles sehr, sehr glatt gegangen, weitgehend bis auf die negative Erfahrung in der UdK. Franziska Kötz, Sie sagten vorhin, es gibt Leute, die bis zu 20 Mal vorsprechen, also tatsächlich diese großen Touren mit dem Flixbus machen. Wie kann es denn sein, dass Menschen so oft sich bewerben und dann doch irgendwann noch durchkommen? Wie kann es aber auch sein, dass Leute sich sozusagen gar nicht bewerben und sozusagen auf einer eigenen Schiene an den Schauspielschulen vorbei Schauspieler werden? Das heißt, nach was wird gesucht an den Schulen und was muss da sozusagen dann auch stimmen in dem Moment?
Also ich kann das sicher nicht für alle Schulen sagen. Ich kann das jetzt für Stuttgart sagen. Was wir suchen, sind Menschen, bei denen spürbar wird, dass sie sich wirklich ausdrücken wollen. Dass sie eine Lust und eine Freude haben, sich auf die Bühne zu stellen und dass sie ein Interesse haben, etwas zu erzählen. Ich würde denken, alles andere kann man ausbilden, aber die Freude am Spielen, die Lust, sich hinzustellen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen mit Haltung zu stehen, ist etwas, was jemand idealerweise mitbringt. Das kann man fördern und fordern und noch weitermachen. Aber das, würde ich sagen, ist der Punkt. Also so würde ich das aus unserer Perspektive beschreiben. Und ich bin etwas erschrocken, was du erzählt hast, Mariam, weil... Bei uns würde ich sagen, ist mittlerweile die Bewerber oder die Bewerbungen, die oder die Menschen, die sich bei uns vorstellen, kommen zunehmend und zum Glück immer mehr aus allen möglichen Hintergründen, einfach proportional zu dem, wie sich die Gesellschaft einfach auch entwickelt. Und so genau, denke ich, soll es sein und muss es sein. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe eine Erfahrung gemacht, vor 5 Jahren circa, eine People of Color, eine Absolventin von uns, da ging es um ein Engagement und ein Kollege eines größeren Chefdramaturg, Kollege eines größeren namhaften Theaters sagte dann, ja, also wir können doch ein braunhäutiges Kätchen dem Abo nicht verkaufen. Das war vor 5 Jahren.
In Karlsruhe, ne, war das wahrscheinlich, oder? Wir wollten ja keine Namen nennen.
Wir nennen keine Namen.
Warum eigentlich nicht?
Ja, natürlich, warum eigentlich nicht?
Aber ich würde dazu auch gerne was, also weil das ist, also warum Leute irgendwo genommen werden und woanders nicht, das hat ja auch damit zu tun, dass Talent unterschiedlich wahrgenommen wird auch, ne? Es gibt ja auch ganz viel Leute, die sich bewerben an Schauspielschulen und die aber nach 1 oder 2 Jahren merken, dass das überhaupt gar nichts für sie ist, ne? Oder die es dann später im Beruf merken. Und also damit hat das sicherlich auch zu tun, ne? Und dass also jeder ein Talent auch anders sieht. Also es gibt sicherlich Leute, einigen sich ganz viele darauf, dass das ein Talent ist, und dann gibt es auch wieder welche da, also die halte ich vielleicht für talentiert und für toll, und andere sagen, was ist denn das für ein Amateur, ey, geh weg damit, so, ne? Also das gibt's ja auch.
Für mich ist auch, also dem kann ich total zustimmen, und für mich ist auch ein weiterer Punkt, also inzwischen sehe ich so, weil ich natürlich auch an die Schauspielschule Bern gegangen bin, und Bern hat einen bestimmten Ruf und Bern sind die Performer, die halb gerade auslaufen können, so ungefähr, und die Busch ist eine tolle Schule und die Schule ist so und so und so, und inzwischen denke ich aber, dass das eigentlich ist wie ein Date, also dass so wie die Schule zu dem einen passen kann und in dem einen was hervorbringen kann, was an der anderen Schule schon im ersten Studienjahr irgendwie zertrümmert worden wäre, kann es an einer anderen Schule auch andersrum sein. Also ich glaube, dass dieses Zusammenpassen von Schule und Studierenden wahnsinnig individuell ist. Ich war super glücklich in Bern. Ich weiß, dass andere sich gewünscht hätten, es vielleicht doch noch an einer anderen Schule probiert zu haben, weil das nicht so aufgegangen ist, wie sie es sich in dem Moment vielleicht gewünscht haben oder wozu die Personen selber oder die Dozierenden zu dem Zeitpunkt in der Lage waren. Also dass man sagt, die Schule ist gut und der ist begabt und dann klappt's. So funktioniert es, glaube ich, nicht.
Ich fand interessant, was du am Anfang gesagt hast, dass du Angst hattest, dass an der Ernst Busch jemand kommen würde und sagen würde, du bist zu dick. Weil ich mich gefragt habe, ich war vor ein paar Jahren mal zu so einem Absolventenvorsprechen und mir ist halt aufgefallen, dass die meisten der jungen Schauspielerinnen blond, schlank und langhaarig waren. Und da habe ich mich gefragt, wieso sehen die eigentlich alle so gleich aus? Und ich frage mich, was sich da verändert hat in den letzten Jahren. Das kannst du vielleicht gleich erzählen. Und eine ganz wichtige Frage, die wir im Vorfeld besprochen hatten, die Frage, für wen bildet man aus? Und es gibt, glaube ich, Schulen, die sagen, wir bilden aus, dass wir euch vermitteln können. Und dich kann ich halt nicht so gut vermitteln, weil eine 2 Meter große Frau will halt keiner auf der Bühne oder sind die Rollen nicht geeignet oder so. Oder, und das ist, glaube ich, die Position von Stuttgart, wir bilden aus, was wir gut finden, und dann findet sich der Markt. Das heißt, der Markt folgt dem Angebot, was ich einen ganz interessanten Ansatz finde. Vielleicht kannst du darüber kurz mal das erläutern.
Also mittlerweile ist es sicherlich längst so und auch bei den meisten Schulen so, dass eben nicht mehr ausschließlich für das Stadt- und Landes- und Staatstheater ausgebildet wird, sondern für die ganze Breite, in dem das Handwerk des Schauspielers, und ich würde immer noch sagen, dass es ein Handwerk ist, das Handwerk des Schauspielers gefragt ist. Das kann sein Film, das kann sein Staats- und Stadttheater, das kann sein freie Szene, das kann sein Performance. Und ich begreife für uns die Ausbildung auch so, dass sie einen Prozess darstellt, auch gerade unbedingt für die Studierenden, ihr Interesse, ihren Weg zu finden. Das heißt, es gibt im Studium bei uns die Möglichkeit, sehr früh sich mit Performance auseinanderzusetzen. Es gibt eine Professur für Performance in Stuttgart. Es gibt natürlich unbedingt genauso die Möglichkeit, im Film ausführliche Erfahrungen zu sammeln, in Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg. Das heißt, eigentlich ist die Breite vollkommen da, und das Entscheidende ist, finde ich, die Studierenden dazu zu ermutigen, ihren Weg zu finden. Das, finde ich, ist die Aufgabe der Schule.
Wir haben Franziska Kürz natürlich eingeladen, weil für uns klang im Vorgespräch immer alles so, dachte, da ist alles da an der Schule, super. Also da ist an alles gedacht. Ich weiß aus dem Gespräch mit Studenten von der Theaterakademie August Everding in München, dass dort zum Beispiel gesagt wurde, es gibt bei uns überhaupt keine Information oder Ausbildung über die freie Szene. Also es ist da immer noch oft dann der Gedanke, das Ziel eines Schauspielschulabsolventen ist, an ein Staats- oder Stadttheater da engagiert zu werden. Also gibt es diese Intendantenvorsprechen, dann kommen die Intendanten, gucken sich die SchauspielerInnen an und sagen, dann kommen wir zum Vorsprechen. So. Und das ist sozusagen wie so verbreitet. Eva Löbau, die Schauspielerin aus München, hatte das auch mal in einem Podcast bei uns gesagt, ne? Dass sie meinte, sie ist in die Schule gegangen und sie dachte, es gibt gar nichts anderes. Also das ist das große Ziel, einmal an so ein Staats- oder Stadttheater da engagiert zu werden. Und wie gesagt, in der Schule in München zum Beispiel ist da offenbar das nicht auf dem Lehrplan, dass man lernt, wie läuft das eigentlich in der freien Szene. Da könnte ich ja vielleicht auch glücklich werden. Vielleicht passt das wie ein Date besser zu mir als so ein festes Engagement, oder wie wäre das denn, als Freier zu arbeiten? Also muss man jetzt sagen, ist Stuttgart, muss man sich als einen glücklichen Studenten vorstellen, der in Stuttgart studiert?
Das können nur die Studenten beantworten.
Ja, stimmt. Ich finde daran irgendwie seltsam, dass dadurch die Form den Inhalt so vorgibt. Also wenn man sagt, Stadt- und Staatstheater ist das Ziel und es gibt nichts anderes, also keine Ahnung, ob das jetzt an der Everding so gesagt wird, weiß ich nicht. Aber dann finde ich das irgendwie seltsam, weil gewiss weit sollen doch SchauspielerInnen auch KünstlerInnen sein, also vielleicht nicht immer und 24 Stunden lang, aber grundsätzlich ist das doch irgendwie auch die Idee. Und dann, finde ich, sollte es Raum geben, und den gab es in Bern zum Beispiel auch, in Form von Projekten von Anfang an, und Bern war ja nicht umsonst sehr lange mehr auf dem performativen Zweig als auf dem klassischen Zweig.
Das Studium heißt auch nicht Schauspiel, sondern Schauspiel und performative Künstler.
Inzwischen heißt es, glaube ich, anders. Also ich habe abgeschlossen, mein Master habe ich abgeschlossen mit Scenic Arts Practice. Aber der Bachelor ist eine ganz normale Schauspielausbildung. Also ganz viel Bewegung, Sprechen, Singen, Tanzen, Hüpfen, so ungefähr. So, nur dass es eben anstelle eines dritten Monologes oder eines dritten Szenestudiums Projekte gibt, die halt extrem ermutigen, eine eigene Autorenschaft zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und zumindest selbstständig zu denken. So, was ja nicht heißt, dass man deshalb automatisch in die freie Szene muss oder so, aber dass man zumindest in der Lage ist, sich in irgendeinem Projekt, egal ob das Film, Stadttheater, XY, freie Szene, schalala ist, irgendwie als autonomes Wesen und im besten Fall in Teilen als Künstlerin zu verorten oder zu platzieren.
Eine Sache vielleicht noch als Nachtrag, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Dennoch würde ich sagen, in Stuttgart zumindest, es gibt ein klares Verständnis von Handwerk und es gibt eine Vermittlung von Handwerk. Also auch wenn wir sehr früh schon Möglichkeiten, performativ zu arbeiten und dort Unterricht zu bekommen, anbieten, ist dennoch ist ein ganz grundständiges handwerkliches Schauspielstudium. Nicht, dass da jetzt der falsche Eindruck entstand.
Und auch das ist ja auch, das ist ja auch unterschiedlich. Ich war zum Beispiel, wie gesagt, in Potsdam an der Schule, und da ging die Schule gerade durch einen großen Wandel. Es war eigentlich eine Umbruchphase. Da ging es um Förderung und wie sich die Schule legitimiert, wenn es drei staatliche Schauspielschulen gibt mit der Ernst Busch, der UdK und Babelsberg Potsdam. Und die mussten sich sozusagen mehr in den Medien, mehr im Film ausrichten. Und damals hatte die Schule damit sehr zu kämpfen. Wir waren eigentlich die überwiegenden Dozenten, die wir hatten, kamen von der Ernst Busch. Es gab noch ein sehr klassisches Verständnis von Handwerksvermittlung. Und dann gab es irgendwie diese Medienfokussiertheit. Und ich muss sagen, dass selbst dieses Verständnis, auf das ich damals getroffen bin, von wie, und ohne jetzt mich zu zu vertiefen in die Terminologie, aber vieles von dem, was ich gelernt habe, von dem Handwerk, und ich verfechte das sehr, war, habe ich nach der Schauspielschule gelernt und habe in Workshops gelernt oder mit Lehrern aus den USA, mit Lehrern in Deutschland, in Berlin, die mir ein Handwerk vermittelt haben, das absolut verpönt war bei mir in der Schule. Also man hatte eine Ignoranz gegenüber, was zum Beispiel in den USA mit dem Group Theater in den 50er Jahren mit Adler und Meissner und Uta Hagen und entwickelt worden ist, davon wusste man gar nichts. Und dann später dachte ich so, warum wurde uns das nicht vermittelt? Also auch als Angebot, dass man versteht, okay, ja, ich konnte damit sehr, sehr viel mehr anfangen und dachte, da gab es eine gewisse Ignoranz dem gegenüber und man hat dann irgendwie für einen zweitägigen, weiß ich nicht, Strasbourg-Workshop, den man aber eigentlich schon von vornherein abgetan hat, irgendwie angeboten, ich bin auch kein keine Verfechterin, aber wo eigentlich klar war, man hält davon nichts, weil man weiß es nicht und es kommt irgendwie aus den USA. Und das hat sich dann im Nachhinein.
Das war bei uns zum Beispiel ganz anders. Also sicher haben wir jetzt auch nicht alle Schauspieltechniken der Welt abgegrast, aber dass bei uns zum Beispiel wir die Sachen wirklich angeboten bekommen haben im Grundlagenseminar. Das. Und jetzt müsst ihr euch Gedanken und dazu machen und erproben, was für euch individuell am besten funktioniert.
Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Handwerk sprechen? Ich weiß nicht, ob das.
Ich wollte mal noch was dazu sagen. Also ihr könnt euch alles aussuchen und ihr werdet schon entscheiden, was für euch das Richtige ist. Das kann sein. Ich finde das finde ich aber ein bisschen so. Ich finde es schwierig, weil ich finde, eine Schule ist auch dafür da oder ein Lehrer ist auch für einen Vatermord irgendwie da. Ne? Und also dafür sind Lehrer auch wichtig, dass man irgendwann so sagt, ja, bis hierher gehe ich jetzt mit und jetzt gehe ich aber meinen eigenen Weg und jetzt mache ich was Eigenes. Und also um mich davon auch zu befreien. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm, dass eine Schule irgendwie sagt, ja, nee, das lernen wir nicht und wir lernen eben nur das und bieten euch nicht alles an. Man kann sich ja als Schüler immer noch dazu verhalten und wie du dann gesagt hast, also dann suche ich mir eben noch woanders Input und ich finde, man soll da auch die Wirkung von Schauspielschulen jetzt nicht überschätzen. Ich bin auch der Meinung, dass man das Allermeiste wirklich im Beruf lernt. Also ich habe auch Sprechen und mich bewegen gelernt irgendwie auf der Schauspielschule, aber das, was mich ausmacht als Schauspieler und das ist das, was ich bei Frank Castorf an der Volksbühne gelernt habe. Und da ging für mich eigentlich überhaupt erst die Schauspielschule los. Und davor, das war eine Grundausbildung, so muss ich sagen. Ja. Und da, ich wollte noch was zur freien Szene auch sagen, entschuldigt. Also ich finde, das ist auch eine ökonomische Frage. Das muss man sich auch leisten können, irgendwie da in einer freien Szene mitmachen zu können. Also viele sind ja auch auf ein Stadttheater fixiert, natürlich, weil man da ein monatliches Einkommen hat. Und ich glaube, viele Schauspieler, die in der freien Szene unterwegs sind, würden sich wünschen, an einem Stadttheater zu sein, weil, also ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die Mehrzahl unserer Kollegen leben auch in prekären Verhältnissen. Ne? Und die würden bestimmt ganz gerne tauschen und aus der freien Szene raus in ein Stadttheater. Also ich finde, man sollte das nicht so, das ist ein bisschen zu einfach, das so einfach so nebeneinander zu stellen. So, ja.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz.
Aber so war es ja gar nicht gemeint.
Ja, ja. Nee, ich habe es auch nicht.
Es gab ja, es war ja eher eine
Option, ich sag nur, man könnte das so,
dass man mehr darüber versteht. Erfahren könnte während des Studiums schon. Also darum.
Genau, auch über Performance. Also ich war gestern Abend zum Beispiel in einer Vorstellung am Ballhaus Ost von einem Kollegen, der gerade einen Masterstudiengang macht in Zürich. Und da geht es auch um Performance. Und da geht es um ein queeres Selbstverständnis, um politische Fragen, um all das. Und er wird darin gefördert. Und wenn ich mir zurückblicke, wie ich vor 17 Jahren Schauspiel gelernt habe und mein schwuler Kollege, dem eingebläut wurde, den ganzen Tag, wie man einen Mann, einen richtigen darstellt, ja, hat sich natürlich auch das, muss sich die Gesellschaft natürlich auch bewegen und dementsprechend muss sich auch die Schauspielausbildung mitbewegen.
Das stimmt, das finde ich auch, ja, absolut. Es war an der Busschule genauso. Ja. Ja, erstmal alle zerbrechen, um sie dann wieder neu zusammenzusetzen. Also was für ein unglaublicher Quatsch, ja. Ja.
Wir haben welcher war das, Elena, in einem Podcast mit über Fabian Hinrichs Rede vor 2 Jahren beim Theatertreffen. Da gab es, da war er allein Juror für den Alfred Kerr Nachwuchsdarstellerpreis. Und da in dieser Rede, die dann sehr viel diskutiert wurde, da ging es darum, also gab es so ein Schlagwort, Künstler oder Servicepersonal, was ist der Schauspieler? Und also Fabian Hinrichs hatte in einigen Aufführungen des Theatertreffens den Eindruck bekommen, dass viele der Schauspieler dort eher so in so soldatischer Form in Gruppen, wie soll ich sagen, eingenordet wurden oder zumindest, also dass das die Künstlerfigur des Schauspielers da nicht so wahnsinnig oft anzutreffen war auf der Bühne. Und da, das haben wir gedacht, das müssen wir jetzt mal mit hierher bringen, diese steile These von ihm. Wie ist das bei euch?
Künstler
oder nehmt ihr euch öfter als Künstler oder nehmt ihr euch auch manchmal als Servicepersonal wahr?
Also ich würde sagen, in unseren Schauspielschulzeiten wurden wir eher dazu ausgebildet, Servicepersonal zu werden. Und das war, oder so habe ich das damals wahrgenommen, dass man sich an ein Stadttheater oder ein Staatstheater geht und dann sich der Vision dieses Regiekults hingibt und dann sich dem unterwirft. Und für mich war von Anfang an klar, werde so ein Leben nicht leben können. Ich brauche meine Selbstbestimmtheit, ich brauche meine eigene Mündigkeit, ich muss selber schaffen. Ich schaffe es nicht innerhalb eines solchen Betriebes, mich voll zu, werde ich nicht. Ja, nicht selbst sein können.
Das heißt, du hast während des Studiums schon beschlossen, ich will frei arbeiten?
Absolut, ja. Und es war interessant in unserer Klasse, dass es den meisten so ging. Wir wurden ich glaube, unser erstes Seminar, was wir hatten, da sollten wir Soldaten spielen, weil die gemerkt hat, die Dozentin, dass wir uns alle so nicht anpassen wollen und so unbequeme Studenten sind. Da mussten wir erst mal ein 10-Studium machen, in dem wir Soldaten spielen sollen.
Und was waren das für Soldaten dann?
Es war eine...
Alle aus der Reihe getanzt.
Alle, Dinge, ne? Natürlich.
Klingt lustig.
Und auch bis heute, so, das ist ein absolut interessanter Jahrgang. Leute machen unterschiedliche Sachen und haben ihren eigenen Weg gefunden, aber irgendwie wollte sich da keiner dieser Idee, dieses Betriebs da so unterwerfen.
Theater ist ja auch Widerspruch, ne? Also es ist schön, dass ihr das so früh begriffen habt. Ich fand die Rede von Fabian total toll, weil ich habe das als eine Polemik verstanden, einfach auf den ganzen Betrieb und auf diese Veranstaltung Theatertreffen, so, dass man einfach sagt, nö, ich fand da nichts dabei, was mir gefallen hat und was ich gut fand. Und natürlich ist das auch so eine Gleichmacherei, irgendwie das so von der raschen Inszenierung jetzt auf alles andere, das so auf alles so drüber zu legen.
Er hat neulich im Podcast bei uns gesagt, es ging gar nicht um die rasche Inszenierung. Also Ulrich Rasche, für die es nicht wissen, Ulrich Rasche ist ein Regisseur, bei dem Schauspieler oft auf rotierenden Scheiben oder Bändern oder also auf so Maschinen laufen, rhythmisch sprechen, wo die Persönlichkeit vielleicht sich nicht
ganz so auslegen kann. Du hast es so beschrieben, als wäre das gemeint gewesen.
Wir sind auch davon ausgegangen, aber er hat im Podcast dann gesagt, dass das gar nicht gemeint war. Es wäre ihm nur so rein interpretiert worden. Ich will jetzt mal korrigieren hier.
Naja, wie auch immer, aber ich fand das erstmal gut, weil etwas in Gang gesetzt wurde, dass man darüber redet irgendwie. Ne? Das fand ich total toll daran. Ja.
Was ist denn das Idealbild des Schauspielers, der Schauspielerin? Also es sind ja sehr diverse Anforderungen.
Ernst Busch scheinbar langbeinig und blond.
Das Äußere genau. Gab es einen Zwischenruf?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Das war auch nur eine Polemik.
Zuschauer, der irgendwie mit der Ernst Busch verbandelt ist, vermute ich jetzt mal. Das stimmt nicht. Warum? Weil es nicht stimmt. Fühlen sich jetzt irgendwie zu Unrecht gebasht irgendwie, dass sie Ernst Busch immer diesen Ruf. Aber habe ich Ernst Busch vorhin gesagt überhaupt? Ich glaube, ich habe gesagt, das war übrigens ein Abschlussvorsprechen in Halle, was ich besucht habe. Habe ich gesagt? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, das hören wir dann nach und dann schneiden wir das raus. ja, aber das ist ja ein wichtiges Thema, also diese Diversität. Weil ich glaube ja, ich beobachte zum Beispiel gerade, dass... Das ist jetzt auch nicht total neu. Hamlet gab es auch schon von einer Frau gespielt in früheren Zeiten. Aber man sieht verstärkt, dass zum Beispiel eine Inszenierung von Christopher Rübing nicht mehr gendermäßig besetzt wird. Also die Frau spielt die Frau und so weiter, sondern alle spielen die Rollen durch. oder verschiedene, also oder es gibt Männerrollen, die jetzt von Frauen gespielt werden. Ich habe das Gefühl, das verändert sich da was. Und die Frage ist ja, wie lange dauert es, bis die Veränderung der Schauspielschulen dann auch in den Theatern ankommen? Also es gibt eine große Debatte. Wir haben es beim Theatertreffen, wurde die Frauenquote ausgelobt. Wir haben dieses Mal, also von den 10 eingeladenen Inszenierungen sind 6 von Frauen, wo man jetzt sehen kann, okay, muss man jetzt künstlerische Arbeit quotieren, kann man diskutieren, aber erstmal passiert ja was und es hat ja irgendwie funktioniert. Es hat jahrelang nicht funktioniert, obwohl die Jury divers war oder beziehungsweise nicht divers, sondern zur Hälfte von Frauen besetzt war. Und die Frage ist also, vielleicht jetzt mal an Franziska Kötz, wie lange dauert es eigentlich? Also wir haben jetzt die Stimme aus dem Publikum, Ernst Busch ist auch schon viel diverser und gar nicht so, wie das immer gesagt wird, alle blond und langhaarig und dünn. Jetzt weiß ich, wie es dazu kam übrigens, weil das Vorsprechen da war und da habe ich da Bezug genommen. Aber gut. Die Frage also, verändert sich, hat sich schon was verändert in den letzten Jahren und wie lange dauert es, bis es dann tatsächlich im Theater ankommt? Weil ich habe das Gefühl auch, dass momentan in den Stadttheatern Menschen gesucht werden, die, also dass nach Diversität, auf Diversität mehr geachtet wird und dass aber vielleicht der Nachschub sozusagen an Absolventen von Schauspielschulen noch gar nicht so da ist, weil das einfach eine Zeit dauert, oder ist das ein falscher Eindruck?
Das ist jetzt so ein bisschen eine Frage nach Henne oder Ei. Also erst das Theater und entsprechend dann reagieren die Schauspielschulen drauf oder umgekehrt die Schauspielschulen nehmen von vornherein in Anführungsstrichen anders auf. Wir können nur die Menschen aufnehmen, die bei uns Kandidaten sind und vorspielen. Und da kann man nur hoffen, dass, und das ist ja auch der Fall, dass immer verschiedenere Menschen mit diverseren Hintergründen, Geschlechtern sich vorstellen und da mit diesen Menschen werden wir umgehen und arbeiten. Das ist, würde ich jetzt erstmal sagen, das ganze Geheimnis. Mehr hat die Schule da, finde ich, nicht zu tun, als extrem aufmerksam genau damit darauf zu reagieren.
Aber da komme ich nochmal auf die Marktfrage, also was ich vorhin angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich beantwortet haben, nämlich die Frage, bilde ich aus für den Markt, weil ich sage, die werden da gebraucht. Oder was du mir im Vorgespräch mal gesagt hast, ich bilde aus, weil ich die so talentiert finde und dann findet sich der Markt.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch eine politische Diskussion. Also was für eine, wenn wir unser Grundgesetz voraussetzt, dass alle Menschen gleich sind und muss sich das auch vorm Gesetz, muss sich das natürlich auch sowohl in der Struktur als auch in der Repräsentation wiederfinden. Und wenn wir Jahrzehnte haben, in dem Menschen im Film, im Fernsehen, im Theater nicht vorgekommen sind, sondern kategorisch nicht teilnehmen konnten und auch nicht sichtbar wurden und das auch in den Strukturen dahinter. Jetzt wird sich viel bemüht, dass man da irgendwie vielleicht eine schwarze Schauspielerin auf der Bühne hat, aber ändert sich da was in der Struktur, in der Dramaturgie, in der Regie und so weiter. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig, aber deshalb sind diese Diskussionen um Quote, die Diskussion um Inklusion und so wichtig. Und deshalb ist es auch ein politischer Anspruch.
Wie ist denn das im Film? Das ist ja noch einer der größeren Abnehmermärkte. Und es sagte mal auf dem Podium ein Leiter einer Schauspielschule aus Hannover, wir bilden für den Markt aus. Und der Markt, da sind eben türkischstämmige SchauspielerInnen oder Schauspieler vor allem hauptsächlich im Film als Taxifahrer besetzt. Das heißt, wir können die gar nicht unterbringen. Das ist ja irgendwie Quatsch, wenn man sich als eine Institution versteht, die diesen Markt auch mitprägt oder die auch Persönlichkeiten auf diesen Markt bringt, die für sich interessant sind. Wie erlebst du das denn in der Filmpraxis? Also ändert sich da was? Ist das tatsächlich noch so eine Klischee-Denke?
Ja, also die Aussage ist ja absolut selbstentlarvend. Ja, ich weiß nicht, so stelle ich mir die Welt nicht vor und ich glaube, es ist an jedem von uns, uns für eine andere einzusetzen und das bedeutet aber auch, ich war letztens eingeladen beim Öffentlich-Rechtlichen, einem Sender, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, die machen so eine Art Zukunftswerkstatt und da geht es darum, wie möchte das Öffentlich-Rechtliche in der Zukunft aussehen. Und da sitzt man dann vor 40 RedakteurInnen teilweise und da müsste man natürlich auch die Frage stellen, von wer ist dann bereit, seinen Platz denn zu räumen? Da kommt es dann, ich glaube, das sind dann die Fragen, wo die Leute auch nicht gehen wollen und auch festhalten und das sind dann auch auch an eine Machtstruktur, die sich auch verändern muss und durchlässiger werden muss. Und was das im Fernsehen betrifft, ja, ich meine, wir sprechen davon, seit 15 Jahren. Und klar ändert sich etwas, aber es ändert sich nicht von selbst und man braucht den politischen Willen auch.
Nach dem, was Franziska gerade auch gesagt hat, habe ich nochmal gedacht, also mit Stadttheater, mit einem bestimmten Ensemble, mit einem bestimmten Spielplan oder so, ermutigt mich das sozusagen teilhaben zu wollen, weil ich einen anderen Körper habe, ein anderes Geschlecht, eine andere Herkunft oder? Oder ist es so strikt und so begrenzt, dass es mich vielleicht eben entmutigt oder eben gerade ermutigt, dass man sagt, okay, scheinbar gibt es da ja für Leute wie mich keinen Platz, also muss ich für mich und diese Leute den Platz schaffen. Und wie, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da innerhalb dieser ganzen wirtschaftlichen Zwänge, strukturellen Zwänge, den strukturellen Zwängen Backstage sozusagen? Das beschäftigt mich auch, merke ich gerade so beim Zuhören.
Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn? Also was wäre denn eine Konstellation, wo man sagt, da kann der Wandel, also dass sich Schauspielschulen, der Beruf, die Besetzung an die gesellschaftlichen Zustände tatsächlich anpasst? Also was könnte da zusammenwirken, dass es vielleicht schneller geht?
Ich kann das im großen Bogen nicht, das steht mir glaube ich nicht, weiß ich nicht, da fühle ich mich gerade nicht befähigt zu. Aber was für mich ein großer Schritt war in der Ausbildung das Masterprojekt, wo wir sozusagen die Möglichkeit haben, eigene Projekte zu entwickeln, ganz verschiedener Art. Also bei uns im Master sind eben auch bildende Künstler oder Regieassistenten oder Puppenspieler oder Tänzer oder. Und in dem Masterprojekt habe ich einen Mietlaufabend gemacht. Und das war für mich, da konnte ich mir auch die Mentoren aussuchen, dann habe ich einen Mietlaufabend gemacht mit Cora Frost. So, und das war für mich einer der selbstbefreiendsten Dinge, die ich, glaube ich, in meinem ganzen Studium gemacht habe. Weil ich gemerkt habe, okay, hier gibt es seitens der Schule den Raum und das Vertrauen, dieses Projekt zu machen. Und dann ist es aufgegangen und davon zehre ich heute noch. Also, ja.
Und Julia, ich habe jetzt das Gefühl, dass du in der Schule einen Schutzraum hattest, also dass du da sehr unterstützt wurdest. Und dann gibt es ja aber immer das sozusagen das Erwachen in der Realität des Schauspiels draußen. Also klar, in der Schule ist man halt einer von Hunderten, die genommen wurden. Man fühlt sich als, das ist eine ganz kleine Gruppe. Wie war das dann für dich, sozusagen auf den Markt zu gehen?
Naja, ich glaube, ich hatte eben mit so Verbindungen wie die zu Cora Frost, wie die zu Iris Laufenberg, einfach wirklich großes Glück. Also ich meine, ich hoffe mal, dass ich da auch meinen Beitrag geleistet habe, aber dass die das so mitgemacht haben und auch in mir befördert haben oder auch in Graz habe ich seit 2015 durfte ich Mietlauf mitnehmen als Projekt in die zweite Spielstätte, dann gab es Caliban, dann gab es Parzival, dann gab es Viktor aus der Auftrag und Dantons Tod, das Projekt, das wir gemacht haben. Also mir wurde einfach die Möglichkeit gegeben auch. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in einem anderen Theater gewesen wäre und immer nur als lustige Frau besetzt worden wäre. So, also ich hatte einfach wirklich großes Glück und ich war sehr dankbar für diese Chancen und habe mich dann da auch reingeschmissen, als ich gemerkt habe, okay, hier gibt's jetzt was zu holen.
Ich finde das interessant, ich was machen, diese was
andere nicht dürfen oder ja. Wozu andere keine Gelegenheit haben.
Ja, ich finde die interessant, diese Erzählung von Mietlauf, weil also mir ging das vor, ich weiß gar nicht, schon 25 Jahre her oder so, dass ich studiert habe an der Ernst Busch. Und ich fand die interessantesten Arbeiten immer die sogenannten Wahlrollen. Ne? Es gab die Schauspielschüler mussten Wahlrollen machen. Und das ist mir am eindringlichsten in Erinnerung geblieben, was meine Kollegen da gemacht haben, weil ich hatte das Gefühl, sie da zum ersten Mal zu sehen überhaupt, wer sie eigentlich sind. Das war, als sie sich vorgestellt haben mit ihren Vorsprechrollen, da hat man das oft gesehen und eben bei den Wahlrollen. Und ansonsten hat man oft so, wurde man so zugerichtet irgendwie, ne? Und das ist also vielleicht für eine Erkenntnis auch wichtig und es ist auch nicht unwichtig, dass man das so mitmacht, aber viel wesentlicher finde ich eben ist es, Also was man selber damit reinbringt. Ne?
Und das war es für mich auch. Also ich erinnere mich noch, dass der Dramaturg in Bern dann sagte, ich habe dich bei Meatloaf viel zerbrechlicher gesehen als bei Romeo und Julia. Beim Vorsprechen zum Beispiel. Und Meatloaf ist auch nur daraus entstanden, dass ich so ein Video gesehen habe von dem und dachte, ja, wenn ich fettige Haare habe, dann sehe ich auch so aus wie der. Und wenn ich mir so eine rosa Rüschenbluse anziehe. Und das hat mich irgendwie auch von so einem völlig kranken Frauenbild oder von so einem irgendwie behämmerten Selbstbild geheilt.
Und das ist natürlich auch so toll, wenn man diese befreienden, für mich war die Arbeit mit Yael Ronen so 2011 eine absolute befreiende Erfahrung, weil wir plötzlich als Spielerin auch wir haben ja mitgeschrieben, die macht ja eine Projektentwicklung, wir haben recherchiert, es ging darum, was wir erzählen wollen, was wir mitteilen wollen. Man hatte plötzlich Kollegen und Kolleginnen, die Palästinenser und Israelis und Deutsche und alle aus der ganzen Welt zusammen und plötzlich hat man eine gemeinsame Vision entwickelt, das hat einen anderen politischen Anspruch und einen großen Humor und auch eine große Lebensbejahung und das war alles andere als das, was ich vorher, meine Konzeption davon war, wie Theater funktionieren sollte. Und wenn man diese Erfahrung früh macht und da auch dann seine eigene Stimme findet und die ernst gehört wird und man ernst genommen wird, glaube ich, ist man da ganz auf einem guten Weg.
Und deine ersten waren ja die Soldaten, ne?
Und dann war von den Soldaten zu Jelly.
Und dann, finde ich, hat man aber auch ein bisschen die Verantwortung zu sagen, okay, ich hatte jetzt das Geschenk, Cora Frost zu treffen, was für mich gepasst hat oder Iris Laufenberg oder dass ich mich an der Schule, an der ich war, wohlgefühlt habe und dass man dann vielleicht in dem Moment, in dem man selber die Chance hat, anderen sozusagen diesen furchtlosen Ort oder so zu bescheren oder den irgendwie ein bisschen abzustecken, sei es, weil man selber unterrichtet oder sei es im Zusammenspiel mit anderen Kollegen oder weiß ich nicht, was mir da jetzt noch einfällt, aber so, dass man diesen Raum, also dass man dieses Geschenk weitergibt.
Absolut, ja.
So, das ist für mich eine Möglichkeit.
Ich gucke jetzt gerade mal so auf die Uhr und denke, wir müssen so langsam in die Schlussrunde einbiegen, weil wir ja auch noch wollen, dass das Publikum Fragen stellen darf. Aber es gibt noch zwei, drei Aspekte, die wir unbedingt noch besprechen müssen. Milan, ich wollte dich fragen, du hast jetzt ja viele Jahre auch als Regisseur schon gearbeitet. Hast du das Gefühl, wenn du an deine Zeit denkst, als junger Schauspielabsolvent am Theater, du hast ja gesagt, die richtige Ausbildung begann dann erst in der Praxis. Hast du den Eindruck, dass die Schauspielstudenten heute, mit denen du vielleicht arbeitest, oder junge Schauspieler, dass die anders von der Schule kommen heute als du damals?
Jünger.
Ja?
Ja, also ich war ja schon ziemlich alt, ich war schon 27. Nö, aber eigentlich nicht wirklich. Also die sind Kinder ihrer Zeit jetzt natürlich und die haben alle ein Handy und aber ja, also nee, ich treffe da auf total tolle, wache Leute.
Und weil du vorhin so stark gemacht hattest, dass du eigentlich erst in der Volksbühne gelernt hast, was Schauspiel bedeutet, was ist es denn?
Was oder was das Theater bedeutet, was mich interessiert eben. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, nur, dass du das nochmal sagst, also aussprichst, was da für dich so wichtig war oder was
dich
geöffnet hat.
Mhm. Die Freiheit. Also ich habe ein extremes Gefühl von Freiheit erlebt. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so aussah manchmal, aber es war so. Ja.
Also wenn man davon ausgeht, das ist so das Idealbild des Schauspielers, jemand, der in der Ausbildung befähigt wird, später in Freiheit kreativ tätig zu werden. Was sind denn dann die Grundlagen im Handwerk? Das war eine Frage, die wir noch nicht so genau beantwortet haben. Milan sagte, sprechen, bewegen.
Sprechen, ja. Also für mich, das waren für mich wirklich die maßgeblichen Fächer. Ich hatte eine tolle Sprecherzieherin, also wo ich gelernt habe, dass es vor allem auch um Denken geht. Und ja, und ich hatte einen tollen Akrobatiklehrer, einen tollen Fechtlehrer.
Ein großer. Aber da müssen wir, glaube ich, mal kurz, weil das immer wieder Leute fragen, wieso lernen die eigentlich noch Fechten an der Schauspielschule? Weil auf der Bühne.
Ja, weil man man lernt was über Koordination.
Und Aktion, Reaktion.
Ja. Wir zum Beispiel, Wachsein. Genau. Wir zum Beispiel haben kein Fechten mehr, sondern Aikido. Ja. Weil es im Aikido eben auch Kampf mit Schwertkampf, Stock und Dolch gibt. Und das war sozusagen die Weiterentwicklung oder Verwandlung oder wir machen es ein bisschen anders. Wir machen es anders, Move. Von Bern. So.
Aber doch noch mal ganz kurz zu der Frage des Handwerks. Also ich weiß, dass ich damals sehr viel wenig damit anfangen konnte, als mir gesagt wurde, es geht ums Denken, ums gerade Sprechen, es geht um Bruch und Haltung. Und ich habe immer gedacht, ich will eine Architekturschule. Ich weiß nicht, wovon wir hier reden. Und als ich später irgendwie erfahren habe, ach so, man will was voneinander. Man versucht es auf eine Art und Weise zu bekommen. Man hat innere und äußere Widerstände. Und darüber kann man sich Gedanken machen. Plötzlich ist mir eine ganze Welt aufgegangen. Und ich dachte, ach so, das meine ich mit Bruch. Also ich wusste manchmal, und Haltung klang für mich immer was Statisches. Und im Englischen hieß es dann plötzlich Action. Und es hörte dann nicht auf, sondern es war etwas, was ich ongoing von dem anderen möchte. Und bis ich es halt bekomme und dann verändert sich was. So, und das waren Dinge, die ich dann später gelernt habe und die in der Terminologie vielleicht das Gleiche bedeuten. Aber ich konnte da in der Schauspielschule damals wenig mit anfangen.
Für mich war ein wesentlicher Punkt, also einer von mehreren Punkten, aber der Bewegungsunterricht, den wir hatten, der war relativ breit aufgestellt, also Aikido, Feldenkrais, Tanz und Akrobatik. Und da habe ich natürlich auch rumgeguckt und wollte irgendwie gut sein. Und da gab es zwei Momente, einen mit meiner Tanzdozentin, das war am ersten Studienjahr, und da habe ich gesagt, also jetzt eine Anekdote, um das irgendwie zu versinnbildlichen, und habe ich gesagt, und wie war ich heute so? War ich besser, so ungefähr? Und dann sagt sie, ja, naja, du musst dich schon irgendwie mehr, du musst dich schon ein bisschen mehr trauen, mach doch mal die Haare oder sei ein bisschen selbstverständlicher mit dir, weil du musst dich nicht verstecken, die anderen sehen dich eh. Und für mich war das die Erleuchtung. Das war wirklich die Erleuchtung. Ich bin danach mit einem anderen Gefühl in diesen Tanzunterricht gegangen. Das war mal das eine. Dann war das andere, die Feldenkreislehrerin, wenn wir dann mal geregelt haben, die dann sagte, entspann deinen Bauch. Hör auf, deinen Bauch einzuziehen. Also das sind nur so ganz kleine Momente. Aber dass ich so gedacht habe, okay, als hätten die anderen das nicht schon alle rausgefunden, wie ich aussehe und wie ich gehe und wie ich spreche und wie ich stehe. So, und die dritte war mit dem Akrobatikdozenten, der sagte, das war so ein ganz trockener Schweizer, und der hat gesagt, naja, ich bin froh, dass du verstanden hast, dass es nicht um den Salto geht, sondern darum, dass man seinen Körper bewegen kann. So, und dann auch zu verstehen, okay, es ist jetzt irgendwie, ich muss jetzt nicht hier jede Figur bravourös absolvieren, damit ich mich irgendwie auf eine Bühne stellen kann. Und das sind so drei kleine Momente, die das für mich so zusammenfassen, was für einen Einfluss meine Bewegungslehrer oder was der Bewegungsunterricht für einen Einfluss auf mich hatte und auch bis heute hat. Also in schlechten Zeiten denke ich an die drei.
Wir müssen irgendwie so eine Konklusion machen, Elena. Wir müssen noch mal irgendwas ganz Deutliches sagen zur Zukunft der Schauspielausbildung. Und da würde ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen auf eine Veranstaltung in der Akademie der Künste, als der damalige Leiter der Schauspielschule Ernst Busch, Wolfgang Engler, sagte, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig mit diesen jungen Studenten, die sagen manchmal, diesen Text spreche ich nicht. Der ist irgendwie, ich finde, das kann ich nicht sprechen als Frau. Also die sich sozusagen, dass es Widerstände gibt von Studentinnen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir in Rang 1, also wir haben das nicht geführt, aber es lief im Deutschlandfunk Kultur in Rang 1 mit Franziska Kötz. Da ging es eben auch um Schauspielausbildung. Und da erzähltest du die Geschichte von einem jungen Studenten, ein muslimischer Student, der gesagt hat, auf der Bühne gebe ich dem homosexuellen Typen da, dem gebe ich nicht die Hand. Und ihr habt das in dem Gespräch damals nicht aufgelöst. Wie geht man jetzt eigentlich damit um? Das sind ja Sachen, die dann vielleicht passieren. Also da würde mich interessieren, was hat sich an der Schule, was hat sich an Herausforderungen herausgebildet, was hat sich verändert?
Ja, solche Geschichten, beziehungsweise die Herausforderungen in dem Moment einfach mit einer anderen Kultur schlicht umgehen zu wollen, teilweise es selber auch nicht genau zu wissen, wie, sich auf einen Dialog einlassen, zu fragen, zuerst mal zu verstehen und im Zweifelsfall natürlich mit diesem Studierenden zu sprechen, beziehungsweise mit seinem Spielpartner in dem Moment. Und natürlich spielt dieser muslimische Schauspielstudent mittlerweile ohne jedes Thema mit schwulen oder nicht schwulen oder lesbischen oder nicht lesbischen Partnern, ist nicht die Frage. Aber für uns als Lehrer auch war das ein wichtiger Moment, weil wir das in dem Moment, wir haben damit nicht gerechnet. Wir waren erstmal hemmungslos überfordert. Und ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, sowas sollte Lehrern auch offen passieren dürfen. Und dann haben wir Wege über die Auseinandersetzung, über das Sprechen miteinander gefunden. Und das sind Herausforderungen. Also viele Dinge, die da auf uns zukommen, kann ich vorher in Teilen vielleicht auch noch gar nicht wissen. Anders wird es werden, das hatten wir mal ganz kurz auch in einem Vorgespräch angesprochen. Ich glaube, dass ein nächstes Thema auf die Schulen zukommen wird, das ist das Thema Inklusion. Das ist bis jetzt noch nicht spürbar, leider. Es gibt ab und an mal hypothetische Anfragen, aber nicht von Menschen, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, sondern hypothetische Anfragen, wie das denn wäre. Da schreibt jemand eine Dissertation zu dem Thema. Leider haben wir noch keine Kandidaten.
Aber ich glaube, in den Schauspielschulen wird ja immer gesagt, man muss gesundheitlich, körperlich in einem Zustand sein, dass man alle diese Anforderungen erfüllt. Das macht es natürlich dann wahrscheinlich auch.
Und vielleicht ist da das, ich habe im Sommer war ich in der Writers Residency vom Royal Court Theatre in London für 4 Wochen und dort haben wir mit sehr vielen Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet und da kam ich in einen Raum rein und man konnte das, apropos Inklusion, nicht glauben. Da waren zum Beispiel zwei eine Schauspielerin und ein Schauspieler mit körperlicher Beeinträchtigung, dann gab es, wirklich so unter Schauspieler, Roma-Schauspieler, schwarze Schauspieler, weiß, also all das, was auch die englische Gesellschaft auch ausmacht. Und da gibt es ein großes Bewusstsein für. Und da war ich echt sehr beeindruckt, dass das London da, trotz Brexit, gerade irgendwie da das geschafft hat, da so ein großes Augenmerk drauf
zu machen. Und das hoffe ich, dass das zunimmt. Also, weil das entspricht verdammt nochmal der Realität. Und wir wollen doch als Theater Geschichten über uns, für uns, über unsere Gesellschaft erzählen. Also brauchen wir alle Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen. Und dieses Plädoyer würde ich nach wie vor mit Vehemenz verteidigen.
Also zu London könnte ich vielleicht noch nachtragen, dass in der freien Szene es sozusagen Pflicht ist, wenn man bestimmte Fördergelder haben will, muss auch eine Inklusionsquote sozusagen erfüllt sein. Und das läuft erstaunlicherweise, man denkt, das ist ganz schwierig zu umzusetzen, aber es läuft dann erstaunlicherweise doch relativ einfach. Da ist es relativ selbstverständlich schon. Also manchmal muss man es wahrscheinlich politisch auch durch Quoten oder Ähnliches dann doch erstmal durchdrücken.
Und vielleicht noch eine Sache, die ganz toll dort war, und zwar nennen die das Young Agitators, das heißt die jungen Agitatoren. Die laden sich, glaube ich, 21 junge Menschen von 18 bis 22 ins Theater ein, die alle die Vorstellungen sich angucken und kritisches Feedback geben. Und das ist wirklich beeindruckend. Und dann finden Diskussionen darüber statt. Wie zukunftsfähig ist das Theater? Was können wir lernen von denen, die nach uns kommen? Und das war ziemlich toll.
Vielleicht wäre das ja ein schöner Schluss, wenn ihr alle nochmal sagt, was ihr euch wünscht, was sozusagen vielleicht die Schauspielschulen auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also das fängt ja jetzt an mit Diversität, Inklusion, Gendergerechtigkeit. Das ist ja sozusagen auf der Liste und muss bearbeitet werden. Aber wo seht ihr denn vielleicht auch noch Felder, wo man auch hingucken kann oder wo man noch was ändern kann? Oder wie wäre für euch so der Wunsch für die Zukunft, damit das Schauspiel vorangeht? Ein bisschen groß gefragt, aber vielleicht könnt ihr das ja für euch runterbrechen. Franziska hat das ja gerade ganz schön gesagt. So mehr rein von dem, was es eh gibt.
Vielleicht also zwei Sachen. Einmal, das denke ich auch gerade, wenn ich uns so zuhöre auf dem Podium, also allein schon, wie oft wir drei vorsprechen waren, vielleicht so ein bisschen mehr Demut oder so ein Bewusstsein darüber, dass jetzt auch scheinbar gerade drei Glückspilze hier sitzen, die tolle Leute getroffen haben, die nicht 27 Mal vorsprechen mussten, die bis jetzt irgendwie Chancen gekriegt haben. Toi, 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 dass das so bleibt. Das mal das eine, also so ein bisschen mehr Demut und Bewusstsein darüber, dass wir in einer sehr luxuriösen Situation sind. Und klar, wir müssen uns den ganzen Tag mit uns selbst beschäftigen und wie wir gehen und wie wir wirken und wie wir sind oder nicht sind. Aber das vielleicht auch mal an zweite Stelle stellen. Und was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, dass ich im Moment oft genervt bin von, Theater bildet die Realität ab. Und dann denke ich so, ja, schon, aber wenn wir das jetzt immer nur die Realität abbilden, dann finden wir auch nichts Neues raus. Also, dass ich mir mehr so wie Visionen wünsche oder Theater eben auch als furchtlosen Ort, wo man sagt, okay, ich zum Beispiel lebe in einer Stadt wie Graz, das ist natürlich auch ein ganz anderer Kosmos als jetzt in Berlin oder so. Und dass man sagt, okay, Theater ist auch dafür da, dass da furchtlose Räume sind und dass da Dinge abgebildet werden, die im Alltag der jeweiligen Stadt oder des Ortes oder des Dunstkreises des Theaters halt eben noch nicht so einen Platz gefunden haben. Und dass das irgendwie mehr Raum kriegt, das würde ich mir im Moment wünschen.
Das müsst ihr jetzt noch toppen, das war so ein
Schuss. Also ich würd mir wünschen, dass das Wort der Markt irgendwie, was auch immer verlangt, dass das so komplett irgendwie wegfällt.
Plus eins.
An Schauspielschulen, aber auch an Theatern. Weil ich finde, es spielen immer so viele ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle an den Theatern. Wir müssen 28 Mal im Monat spielen, irgendwie Warum denn? Also warum muss immer Spielbetrieb sein? Dadurch entsteht das und die Theater verwandeln sich so in neoliberale Kleinbetriebe irgendwie, die so, wo die Schauspieler maximal ausgebeutet werden, 7 Premieren, wenn es geht im Jahr, für 1,7 oder was. Sie verdienen ja unglaublich wenig da, gerade Anfänger. Ich kenne einen Intendant, der mal gesagt hat, auch weißt du, Mädchen mit jungen Schauspielerinnen wie dir kann ich mir das Foyer pflastern. Also vergiss das mal mit der Gehaltserhöhung. Und so, ja. Und ich würde mir eigentlich das viel mehr wünschen, dass wir Schauspieler alle, nicht nur die Anfänger, alle immer wieder zum Widerspruch erzogen werden und dazu die Hand, die uns füttert, zu beißen. Das ist eigentlich unsere Verpflichtung.
Ja, ich kann mich dem eigentlich wirklich beiden sehr anschließen und ich würde mir vielleicht noch was, wenn ich was dazu fügen kann, ich weiß noch, einer der Lehrer, die ich sehr geliebt habe, Larry Moss, hat immer gesagt, auch ein Amerikaner, der immer gesagt hat, it's not about you, but it's what do you have to tell, what do you know, so. Und ich glaube, dass das für mich eine wichtige Erkenntnis war und was auch einen Raum eröffnet von Kollektivität und eben diesem sehr langen, alten, patriarchalen, hierarchischen Strukturen, die wir auch oft immer noch verinnerlicht haben, dass wir die vielleicht immer mehr hinterfragen und zusammenkommen und gucken, was wir gemeinsam mehr schaffen können. Und ja, das vielleicht.
Wir haben jetzt heute gemeinsam einen sehr schönen Theaterpodcast geschaffen, wie ich finde.
Danke unserer 4 Gäste, Mariam Saré, Milan Pesche, Franziska Kötz und Julia Grevener. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke auch an unser Publikum, was so aufmerksam zugehört hat. Das nächste Mal ziehen wir uns wieder zurück in unser kleines Studio. Da können wir dann immer wieder neu anfangen. Und danke, dass ihr da wart und noch einen schönen Abend.
Das war der Theaterpodcast Nummer 22, wie immer mit
Susanne Burkhardt
und Elena Philipp. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, es war ein sehr applaudierfreudiges Publikum. Vielen Dank dafür. Danke schon mal an Uwe Setzke von der Technik. Und jetzt ist der Moment, wo ihr Fragen stellen könnt an unsere Gäste, an uns. Wir haben das jetzt nicht final geklärt, wie das mit dem Saalmikro ist eigentlich. Doch, da gibt es eins. Da steht Detlef mit dem Saalmikro. Also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann bitte jetzt meldet euch einfach kurz und dann ist das Mikro bei euch.
Ja, ich melde mich schon wieder. Hallo. Ja,
vielleicht können Sie einfach kurz sagen, vielleicht wer Sie sind oder so.
Mein Name ist Walter Breitenhofer, ich bin Dozent an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und ich möchte meine Anmerkung möchte ich anschließen an das, was Herr Peschel auch gesagt hat über die Situation an den Theatern. Also ich stelle fest, dass viele oder eine wachsende Anzahl an Studenten und Studentinnen, an Absolventen bei uns gar nicht mehr den großen Wunsch und das große Bedürfnis haben, ans Theater zu gehen, weil eben dort die Strukturen doch hinterfragenswert sind. Ja. Die versuchen sich dann doch in freien Netzwerken zu organisieren. Und das finde ich eine interessante Entwicklung. Ja. Also das liegt sicher auch daran, dass natürlich die Situation an den Theatern auch nicht die beste ist. Also der finanzielle Druck ist ein großer. Und Herr Peschel hat ja auch schon gesagt, dass dort die finanziellen Bedingungen und die Ausbeutung eine große ist. Und da denke ich, dass das auch eine absolut nachvollziehbare Entwicklung ist und die verstehbar ist und wo natürlich jetzt auch die Ausbildung sich da fragen muss, wie reagieren wir darauf?
Aber hat das nicht auch ein bisschen damit zu tun, dass das wahnsinnig viel gedreht wird auch? Also ich meine, es werden ja gerade so viele Schauspieler gebraucht, auch für die Erstellung von Netflix-Filmen und Serien, und ZDF dreht auch wahnsinnig viel Serien. Ich glaube, also die Bedingungen sozusagen für Absolventen bei Film und Fernsehen sind auch nochmal andere wahrscheinlich als vor 10 oder 20 Jahren. Ne? Also,
sind die wirklich so viel besser geworden jetzt?
Also es wird wesentlich viel mehr gedreht auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Aber ich weiß auch da von Entwicklungen, dass mittlerweile da auch Gagen gezahlt werden, die grausam sind.
Ja. Das stimmt auch, ja, klar. Trotzdem muss man wissen, dass man mit ein paar Drehtagen irgendwie oft auch das verdienen kann, auch als Anfänger, was man an einem Theater in einem Monat verdient, ne? Und dafür dann wesentlich weniger arbeitet. Ne? Ja. Zustimmung, dass man weniger arbeiten muss, oder dass man. Ja, das ist wirklich so, das ist furchtbar. Ja, also man kommt überhaupt nicht mehr in den Genuss, auch mal faul sein zu dürfen. Ne? Das ist ja, was ja auch total wichtig ist, finde ich. Dass man wieder Lust kriegt, auf eine Bühne zu gehen. So. Also mir geht es jedenfalls so.
Mein Name ist Jürgen Liebing. Was mir aufgefallen ist oder was mich irritiert hat ein bisschen, Schauspielausbildung. Eigentlich habe ich mir gedacht, Menschen lernen, ein anderer zu sein, der sie sind. Ich spiele ja nicht mich immer selbst. Heute sitzen hier 6 Individualitäten auf der Bühne. Und du hast vorhin mal gesagt, ihr solltet mal Soldaten spielen. Ja, genau das würde ich von euch, also ich bin Kriegsdienstverweiger, also nicht in Verdacht, dass ich das wollen würde, aber euch 6 sozusagen zu zwingen, zu sagen, ihr spielt jetzt ein Bataillon. Also eure Individualität, die ihr alle habt, aufzugeben. Und nicht zu sagen, ja, was natürlich auch so, was bei dir auch rauskommt, zu sagen, ja, wer bin ich eigentlich? Und bei dir auch das zu akzeptieren, die Individualität, aber gleichzeitig muss ich sie doch auch aufgeben, wenn ich eben eine bestimmte Rolle spielen soll. Dann bin ich jemand ganz, ganz anderes. Also bin ich ein Soldat, bin ich einer von 6 und soll genauso mich verhalten wie... Ne, wie es sich gehört.
Aber ich bin also, naja, also doch, man kann ja schon welche, also ich würde da sagen, ich habe sehr, sehr, sehr unterschiedliche Rollen in meinem Leben gespielt, die sind oft nicht zusammenzubekommen und ich liebe das. Ich sehe das auch als meinen Beruf und auch als mein Handwerk, dass ich das kann und dass das wichtig ist. Das Beispiel, was ich genannt habe, war eine Erziehung zu Unterwerfung und darum ging es. Es ging nicht darum, einfach sozusagen hier, es geht um das Lernen, was bedeutet es, was ist die Geschichte des Soldaten, was bedeutet das als Gruppe so zu funktionieren, sondern ging es ganz klar darum, dass unsere Aufmüpfigkeit, dass das nicht förderungswürdig war. Und deshalb habe ich das als Beispiel genannt. Aber generell, da ist nichts Verwerfliches dran und man sollte wahrscheinlich auch als Schauspieler, was heißt, auch in der Lage sein, das umsetzen zu können.
Ich meine, das Leben heißt ja eigentlich, jeder, ob Schauspielerin oder nicht, sollte ja lernen, er selbst zu sein. Also sich auch auszudrücken. Und das Lernen des Schauspielers oder der Schauspielerin steht doch für mich, verstehe ich darunter, gerade auch jemand anderes zu sein.
Na, oder die Anteile des anderen in sich selber irgendwie zu entdecken und zu verwandeln. Also für mich ist es eher, würde ich es eher als so als etwas Empathisches beschreiben. Und selbst wenn ich die Gedanken oder die Gefühle der Figur jetzt nicht bis in die letzte Hirnwindung teilen oder nachvollziehen kann, kann ich es zumindest versuchen. Weil bestimmte Sachen kann man ja auch nicht nachvollziehen, aber man kann zumindest versuchen, Übersetzungen für die eigene Welt zu finden, wenn man einen Mann spielen muss, wenn ich eine Mutter spielen muss, wenn ich einen Hund spielen muss. Also so.
Gibt es weitere Anmerkungen aus dem Publikum? Da hinten?
Sie sind so gut ausgebildet, können wahrscheinlich problemlos
in die Reihe stützen. Ja, eigentlich Quatsch mit dem Mikro, ne? Aber ich finde es sehr lustig, dass Sie darüber heute gesprochen haben, weil 7 Theaterstudierende hier, glaube ich, sitzen, die heute allesamt und gestern bei der Konferenz der Theaterstudierenden hier in Berlin waren. Das ist die Konferenz vom Jungen Ensemble-Netzwerk, was wiederum der Ableger für Studierende vom Ensemble-Netzwerk ist. Und das fand ich sehr bemerkenswert, als Sie, Julia Gräfner.
Julia.
Genau, Julia, hi.
Hi.
Als Sie, als Sie vorhin gesagt haben, dass Sie manchmal nicht wissen, wie Sie sich das schaffen sollen, musste ich natürlich sofort ans Ensemble-Netzwerk denken, weil das genau der Punkt ist, weshalb es dieses Netzwerk auch gibt, das für Inklusion, das für mehr Frauen am Theater, das für genau, vernünftige Gagen, mega wichtig, dass für generell mehr Freiheit am Theater mehr gekämpft wird, ist ja genau das eigentlich ein ziemlich guter Ansatz. Und da wollte ich manchmal jetzt sozusagen zurückfragen, was haben Sie eigentlich damit zu tun? Gibt es da irgendwie
Verbindungen
Mitglieder,
zum Ensemble-Netzwerk oder wie?
Vielleicht sogar versteckte Mitgliedschaften oder so. Ja, am allerliebsten natürlich.
Also von meiner Seite aus nicht. Ich habe es auch immer verpasst, als Vertreterin vom Ensemble da jetzt mitzufahren. Es sind immer unsere Ensemblesprecher gefahren. Ich kann sagen, wir thematisieren das bei uns in der Ensembleversammlung sehr intensiv. Das ist präsent, aber ich war noch nicht dabei und ich bin auch kein geheimes Mitglied.
Ich bin Mitglied im BFFS. Bist du das? In der Gewerkschaft? In der Gewerkschaft für Fernseh- und FilmschauspielerInnen und Schaffende und Bühnenschauspieler auch. Also, und genau. Aber dadurch, dass ich nicht in einem Ensemble bin und auch im Moment durch meine anderen Tätigkeiten gerade weniger Theater spiele, bin ich, ich weiß nicht, darf man da auch rein als Freischaffende?
Absolut, total. Ja,
okay. Ich finde es jedenfalls, ich freue mich immer dafür, ich freue mich, dass es das gibt, dass sich scheinbar irgendwie doch Banden bilden, damit man irgendwie mit mehreren wahrscheinlich eher zu einer Lösung kommt, als wenn ich alleine zu Hause an meinem Küchentisch grübel über meinen begrenzten Kosmos. Also nicht abwertend gemeint, aber über meinen natürlich begrenzten Kosmos Graz, mein Ensemble, ich darin so. Also ich kann ja auch nur das überblicken, worin ich mich befinde. So. Und da kann ich mich nur wiederholen, hatte ich bisher sowohl was sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne wirklich beglückende, wertschätzende, zukunftsorientierte Erfahrungen. So.
Pro Quote bin ich auch.
Ja, ja, sehr geil.
Heute nicht erfüllt.
Das stimmt. Aber ich habe nie die ganze Zeit einen Mann gespielt, ist schon okay.
Ich wollte oder wir wollten so ein bisschen fragen, das Thema Diversität, Quote kam ja auch schon auf, aber wir haben uns gefragt, wie sind eure, ihre Erfahrungen in eurem Umfeld, sei es in einem Ensemble, am Set, ist da eine Wachsamkeit unter den Kollegen, kommt es vielleicht auch zu Auseinandersetzungen, gibt es, also sozusagen, ich als angehende Schauspielerin frage mich, auf wie ist euer Berufsumfeld, eure Erfahrungen, ist es eine Öffnung, die von unten nach oben geht oder von oben nach unten, wo es, ja genau, so, das würde mich einfach interessieren, wo, wie der Stand der Dinge gerade so ist, wie die sich Entwicklung sich abzeichnet.
Darf ich mal kurz fragen, wo ihr studiert?
Wir sind von der Otto Falkenberg.
Genau. In München.
Genau.
Ja. Also ich hatte das Glück, ganz an den Anfängen vom Ballhaus Naunienstraße, was damals das postmigrantische Theater galt, bevor Schermin Langhoff zum Gorki gegangen ist, da mit dabei zu sein und meine ersten auch Mitinszenierungen dort zu machen und dort viele der späteren Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Und ich glaube, das, was jetzt heute, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, 7, 8, 9 Jahre später, mit dem Gorki natürlich auch geschaffen worden ist und auch über das Gorki hinaus auch eine Wirkung hat und viele Theatermacher, Macherinnen sich jetzt die Frage stellen müssen, okay, wie sehen unsere Ensembles aus? Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich weiß, dass ich direkt nach meiner Schauspielschule mal ans DT einen Brief geschrieben habe, warum denn dieses Theater so weiß sei und keine Antwort bekommen habe. Dann war das so, dass bei, ich weiß noch, Elisabeth Schweger hatte dann die Intendanz, ich glaube, Rehse ist dann nach Frankfurt gegangen. Und dann bei der Schweger war das ein sehr, viel diverseres Ensemble. Und dann kam Rehse, dann wurde es ganz weiß. Und in einer Stadt mit 45% Migrationsanteil ist es ein Problem gewesen. Auf die Frage dann von das ist jetzt läuft ja das Radio nicht mehr, kann ich sagen, meine Mutter ist Politikerin in Frankfurt, und auf die Frage dann, warum dieses Theater denn jetzt plötzlich so aussehen würde, wurde ihr dann vom Theater gesagt, ja, es gibt leider keine Schauspieler und Schauspielerinnen, und sie hat dann nicht gesagt, dass ihre Tochter zufälligerweise und alle ihre Freunde ausgebildete Schauspieler sind und auf diese Strukturen stoßen. Ja, das war damals, ist 10 Jahre her. Ich glaube, es tut sich viel und muss sich auch viel tun.
In Graz hatten wir eine Kollegin, eine dunkelhäutige Kollegin, die jetzt nach Bochum gewechselt ist. Ich glaube einfach auch, dass Graz von der Größe des Hauses allein schon jetzt nicht überrannt wird von People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund, in der Form Migrationshintergrund, wie der Diskurs vielleicht hier geführt wird. In Graz, 50 Kilometer von der slowenischen Grenze, und in Österreich ist der Diskurs, glaube ich, eher ein osteuropäischer Diskurs und eher die Frage, okay, wie können wir slowenische Schauspieler vielleicht mit ins Boot holen oder ungarische Schauspieler. Und ich weiß, bei uns sind es hauptsächlich die Musiker, die irgendwie im osteuropäischen Migrationshintergrund haben. Und da ist Graz natürlich auch eine Blase. Also es wäre gelogen zu sagen, es wäre anders. Also es ist ein anderer Schnack als Berlin oder Frankfurt oder weiß ich nicht. Und ich habe dennoch das Gefühl, dass wir da im Ensemble uns sehr Mühe geben, wach zu bleiben und uns zur Wachheit anzuhalten und uns es da jetzt nicht gemütlich zu machen und zu denken, okay, so wie es in Graz ist, ist es überall anders auch. So.
Ist die Frage damit beantwortet? Ja. Dann schauen wir nochmal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen von den Schauspielstudentinnen, die ja gerade in der Stadt sind und hier bei uns sind? Die denn was fragen? Na, hier gibt's eine Frage. Es gibt eine Wortmeldung von...
Hallo, Robin Trömer. Robin. Ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, und zwar als du von England erzählt hast, dass es dort eine verpflichtende Quote gibt von 20% in Richtung Inklusion und Vielfalt. Und ich denke, da liegt doch die Frage nahe, jetzt mal an das Podium zu richten, wie wäre es, wenn man sowas in der Ausbildung aufnimmt? Also eine Quote.
Das gehen wir direkt an Franziska Kötz mal weiter.
Ich habe darauf keine einfache Antwort, weil ich setze mich in jedem Fall... Oder? Ich bin gar keine Schauspielerin, bin ich verständlich?
Ja.
Per Quote Talent... Das ist für mich ein Widerspruch, mit dem ich nicht so einfach klarkomme. Politisch in der Sache fände ich es richtig. Und jetzt weiß ich nicht, auf welche Seite ich mich schlagen soll. Also ich kann nicht jetzt so direkt eine einfache Antwort, Ihnen eine ganz klare geben, aber dieser Versuch einer Antwort ist ehrlich. Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, ähnlich wie bei den Frauenquoten, damit einfach erstmal anzufangen und zu gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird das richtig.
Es gibt noch eine Wortmeldung hier, aber vielleicht.
Ja, ich wollte nur sagen, weil es ja um Schauspielschulen geht, ist bei uns an der Schule auch aufgekommen, okay, die Schülerschaft hat eine Diversität gefordert. Und es kam sozusagen auch der Begriff auf des strukturellen Rassismus oder des strukturellen Ausschlusses. Und den Gedanken fand ich ganz richtig an dieser Stelle, dass sich auch eine Institution in der Verantwortung sieht, auf andere, also sozusagen nicht zu sagen, wir gucken nur auf die, die auf uns zukommen, sondern auch zu gucken, okay, wie können wir, wir merken, wir haben einen Zulauf von 90% weißhäutigen Menschen aus dem Bildungsbürgertum, wie können wir dafür sorgen, dass also das, was wir hier machen, auch in andere gesellschaftliche Kontexte gebracht wird. Und das fände ich zum Beispiel, wenn man das bemerkt als Schule, total spannend oder wichtig, da dem nachzuforschen und zu gucken, ah, okay, wie können wir andere Zielgruppen erreichen? Und da sehe ich auch die Institutionen in der Verantwortung, das zu tun.
Aber fängt das bei den Theatern auch an?
Ja,
also, ne, auch. Dass die Theater woanders hin auch ausstrahlen. Ne? Ich glaube nicht an der Quote. Ja. Das ist bestimmt in der Sache richtig, aber wie kann man eher Leute dafür interessieren, dass sie eben viel mehr, dass sich viel diverser beworben wird. Ne?
Genau.
So, und dann wird sich das auch von alleine ergeben. Aber wir schließen ja gerade schon durch die Institution Theater oder wie die strukturell aufgestellt ist, wie es funktioniert, schließen wir ja ganz viele Bereiche der Bevölkerung auch aus. Definitiv.
Franziska Kotz hat mir mal gesagt, vielleicht kannst du es auch noch mal bestätigen, dass ganz viele Leute über die Jugendclubs von den Theatern an die Schauspielschulen kommen und überhaupt erst offen und neugierig werden, also dass dadurch eben eine größere Diversität auch erreicht wird.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du ja auch gerade gesagt hast, es geht ja nicht immer nur um sozusagen Diversität, wenn es jetzt um Queerness und Herkunft und Hautfarbe geht, sondern eben auch die soziale Teilhabe und wie viele, und da zum Beispiel kann ich nur wieder sagen, Royal Court arbeitet da ganz konkret, die gehen, machen so richtige Outreach-Campaigns, sie gehen in diese ganzen Vororte, die sorgen sich dafür, dass die Jugendclubs dort stattfinden, dass da Leute konkret angesprochen werden, und die sehen sich auch in der sozialen und politischen Funktion, und ich glaube, da ist man nicht einfach nur passiv und wartet, wer kommt und huch, alle sind Bildungsbürger und weiß, sondern...
Ist ja nicht unsere Schuld. Ja,
genau,
ja,
sondern ja, man ist eine Institution, man kriegt staatliche Gelder und hat dadurch auch eine Verantwortung.
Man kann es, glaube ich, aber auch über Projekte steuern. Das kann sich natürlich nicht jedes Theater gleichermaßen leisten oder damit kann man jetzt nicht den Spielplan voll machen. Aber was wir in Graz zum Beispiel gemacht haben, wir haben erst ein Projekt gemacht, der Auftrag Dampf aus Tod, das kombiniert, wo es um eine Theatergruppe geht, die eine Reise macht und damit Spoiler scheitert so. Und dann haben wir zwei Spielzeiten drauf, haben wir eine echte Reise nach Burkina Faso gemacht und haben einen Film darüber gedreht und ein Theaterstück gemacht. So, das war natürlich ein Riesending, das kann man jetzt irgendwie nicht dauernd machen. Das kann man auch erst recht in so einer Stadt wie Graz, die einfach klein ist. Nicht, also Graz ist wundervoll, aber einfach kleiner, eine kleine Großstadt so. Das kann man nicht dauernd machen. Aber das war natürlich ein Riesending. Und dann war parallel dazu irgendwie noch, hat es sich so ergeben, dass in Afrika, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, aber über den afrikanischen Kontinent eine Ausstellung war, oder sogar konkreter noch kongolesische Kunst, scheißegal, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich dann irgendwann im Zusammenhang mit diesem Projekt gab es so eine Führung durch Restaurants, kenianische oder das afrikanische Scheme, so kacke, ich weiß, dass es eigentlich irgendwie ein Fehler ist, sozusagen, aber sozusagen, das Afrika, es gab eine Afrika-Stadtführung in Graz, so ungefähr, durch Restaurants, durch ein Bürgerbüro, durch irgendwie so einen Rasterladen, was weiß ich, und dann sah ich mich da plötzlich stehen und dachte, okay, das ist jetzt auch eine Horizonterweiterung für mich, also dass es halt auch an mir selber liegt, mich anders zu verbinden mit der Stadt, mit dem Ort, in dem ich lebe und darüber dann vielleicht auch wieder andere Menschen einladen kann und ihnen dann die Gelegenheit habe zu sagen, du musst dich nicht hübsch anziehen, du kannst auch einfach nach der Arbeit so ins Theater gucken. So, es ist jetzt zwar ein bisschen verwirrend, aber es ist einigermaßen klar. So, also das war für mich zum Beispiel eine ganz tolle Erfahrung, zu sagen, okay, so geht's auch. Also mich selber anders ins Verhältnis zu setzen und darüber andere auch anders einladen zu können. Das
ist vielleicht die einzige Wirkung, die Kunst haben kann, auf die sie ausüben. Ne?
Also. Ja, total. Und das war's. Aber das war's. Das war einfach ein irres Ding. Und das, dazu muss man aber dann eine Chefin haben, die den Mut hat, Iris Laufenberg, oder ein ganzes Haus, das dahinter steht. Oder so, ist mir auch klar, dass das jetzt nicht immer zu möglich ist. Aber das war ein Wahnsinnsding. So.
Dann fällt mir noch ein, die freie Szene zum Beispiel. Ich war gerade in der Jury, wo sich jemand, eine Gruppe beworben hat, Job Act heißt die. Weiß ich, wer schon mal von denen gehört hat. Die machen auch Theateraufführungen und die arbeiten mit Leuten, Langzeitarbeitslosen, die helfen denen eigentlich Strukturen, um wieder anders gesellschaftlich teilzunehmen, aber über Theater. Und das ist so erfolgreich, das gibt es seit Jahren. Und da wäre auch die Frage, inwieweit könnte man sozusagen in Kooperation mit einem Theater auch dafür sorgen, dass dadurch kommen dann deren Freunde von denen auch wieder ins Theater. Und es wird nicht so ein elitärer...
Also es gibt ja in vielen Stadttheatern, Entschuldigung, gibt es ja diese Bürgerbühnen, Graz hat jetzt auch relativ neu, glaube ich, eine, wo natürlich über die Bürgerbühne, über solche Projekte mit bestimmten Gruppen Leute ins Haus kommen.
Weil sozusagen die Österreicher lieben eh das, also jetzt die Österreicher, aber so ein Großteil, also ich würde sagen, dass Theater und Schauspieler sein in Österreich eine größere Wertschätzung erfährt als vielleicht anderswo.
Das ist nicht nur in Wien so.
Nein. Also und dadurch gibt es sehr großen Zulauf. Also das funktioniert total gut. Also das kann ich auch nur feiern, das Konzept.
Ich will noch was zu dieser Struktur und so sagen und zu den Quoten. Ich finde das ganz toll, dass das, was am Gorki-Theater passiert ist, ne? Als Charmin Langhoff da hinkam. Was ich aber auch beobachte, ist natürlich jetzt, dass das ganz viele Theater in einer Art und Weise nachmachen, um besser gesehen zu werden. Da geht es überhaupt nicht um Inhalte, ist mein Eindruck jedenfalls, um den Inhalt, nämlich auch andere Hautfarben, Geschlechter, was weiß ich, alles diverser zu gestalten, sondern einfach um die eigene Sichtbarkeit noch besser zu markieren. Das ist so auch ein bisschen die Krux an der Geschichte, finde ich. Ne? Also das beobachte ich auch. Also wenn ich so Gespräche mitkriege wie, sag mal, kennst du noch einen schwarzen Schauspieler, den wir ins Ensemble holen können? Da denke ich mir auch so, worum geht es denn jetzt eigentlich? Ne?
Ja, wobei Struktur und Inhalt ja Hand in Hand gehen. In dem Moment, in dem du eine Frau mit am Tisch sitzen hast, werden die Diskussionen anders geführt werden, in dem Moment, in dem du jemanden
hast. Das ist richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass darauf ein Augenmerk gelegt wird, eben um sozusagen gesellschaftlich so jetzt so relevanter zu sein auch. Ne?
Das meine ich mit den Strukturen. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass es nicht nur Repräsentation ist. Ja. Und dann sitzen trotzdem ein gesamtes Führungsriege da, mhm. die unverändert bleibt, statt dass man mal einen Dramaturgen oder eine Dramaturgin reinholt. Und,
Das erfordert, finde ich, aber eine wahnsinnig große Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Also das kann man fast ja gar nicht von außen oder das kann man von außen ja nur bedingt kontrollieren. Also das muss man dann irgendwie auch schon, finde ich, auch ehrlich zu sich selber sein als Leiterin oder als Spielerin. Oder wenn ich sage, ich bin eine so politische Schauspielerin, wenn ich dann in der Garderobe trotzdem Arschloch bin, dann nützt es ja alles nichts. Also so.
Absolut.
Ja, das gibt es ja auch gar nicht. Ne? Man kann ja nicht, also politisches Theater kann man nicht also machen. Nee, man kann politisch Theater machen, aber. Oder
ja, es war jetzt flapsig. Ja. Also ich.
Nee, gar nicht.
Also bevor es jetzt hier noch viel flapsiger wird, das ist eigentlich total flapsig ist. Aber weil es jetzt auch schon ein bisschen spät ist und weil vielleicht sich dann so langsam so eine Müdigkeit breit macht, würde ich sagen, vielleicht noch ein, zwei Fragen, wenn es noch gibt, so das machen wir jetzt mal langsam Schluss. Da gibt es noch eine.
Ich habe eine Frage an Frau
Kötz. Hallo.
Und zwar dieses Thema Inklusion, weil Sie meinten, das lag bisher nur hypothetisch auf dem Tisch und da ist die Nachfrage nicht so groß. Wir in unserer Schule haben eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir hatten Inklusionsprojekte und da war die Nachfrage sehr hoch. Und da wollte ich mal fragen, und also die Erfahrung war auch sehr wertvoll, ob da ein Austausch zwischen den Schulen besteht und was Sie mit hypothetisch meinen, ob die Schulleiter und SchülerInnen sich untereinander austauschen, wie da der Fortschritt ist.
Also, ich meine jetzt ganz bewusst nicht Inklusionsprojekte. Ich meine nicht, dass dicke Anführungsstrichen normale Schauspielstudierende mit körperlich eingeschränkten Schauspielern oder geistig eingeschränkten Schauspielern zum Beispiel mal einen Workshop machen. Das meine ich nicht. Mhm. Ich meine Inklusion im großen Sinne des Wortes. Was machen wir mit Kandidaten? Noch sind sie nicht da, die meinetwegen wirklich körperlich so beeinträchtigt sind, dass sie den Kategorien von Aikido, Tanzunterricht und Ähnlichem nicht genügen können werden. Dennoch vielleicht Schauspieler werden wollen.
Wie gehen wir und können.
Wie gehen wir mit dem? Das meine ich. Ich meine nicht jetzt einen Larifari kleinen Workshop mal mit irgendeiner Rambazamba oder Hora Theatertruppe, das meine ich nicht. Sondern ich meine die Ausbildung, eine wirkliche Ausbildung zum Bühnenschauspieler oder Filmschauspieler. Und die gehen dann in Theater damit um.
Es gibt nur einen, das ist Samuel Koch, der als Schauspieler, als unversehrter Schauspieler das Studium begonnen hat, dann diesen Unfall hatte und dann aber das Theater trotzdem festgehalten hat. Oder die Schauspieler.
Der Mannheim ist jetzt, ne?
Nee, Darmstadt.
Darmstadt.
Und zwei im Ensemble, es sind zwei Männer dort, die mit den Einschränkungen dort arbeiten. Ich weiß nicht den Namen des anderen noch, die konkrete Einschränkung, die er hat, aber ich weiß nicht, es sind zwei mit Einschränkungen.
Also ich weiß auch, also jetzt in den Kammerspielen unter Barbara Mundel wird es auch zwei oder eine Schauspielerin geben mit Einschränkungen, wo die eine kennt ja persönlich eben aus einer Arbeit. Die sich sozusagen, die auch immer Schauspielerin werden wollte und sich dann selbstständig darum gekümmert hat, dass sie eine Gesangsausbildung hat,
die mit Monster Truck gearbeitet hat, die wahnsinnig eigenständig sich sozusagen involviert hat und ganz viel auf Theater gemacht hat und jetzt erstmal sozusagen an festen Ensemble, an festen Haus ist.
Bis der nächste Theaterpodcast könntet ihr ja mit denen machen, die sind so toll. Und wenn das die Zukunft ist, dann sind wir auf dem Grund.
Das ist super. Wir fahren nach München, Elena. Okay, letzte Wortmeldung.
Ich würde da nur nochmal anschließen, weil das, glaube ich, gerade dann gar nicht mehr thematisiert wurde, bezüglich des Austauschs unter den Schauspielschulen, LeiterInnen. Gibt es da so etwas? Ja. Also ich meine, das ist die Problematik, dass sie sich damit jetzt innerschulisch auseinandersetzen und es wäre natürlich auch bestimmt hilfreich, wenn die Schulen untereinander dann wieder haben.
Es gibt seit vielen, vielen, vielen Jahren den Verbund aller deutschsprachigen staatlichen Schauspielschulen, genannt SKS, das ist das Kürzel von Ständige Konferenz Schauspielausbildung. Und das ist die Institution, der Verbund, der auch das Schauspielschultreffen einmal jährlich an wechselnden Orten ausrichtet und natürlich sich selbst auch im Kollegium als ein Netzwerk genau für solche Fragestellungen begreift. Also dort wird genau sowas zum Beispiel auch diskutiert unter den Kollegen. Absolut.
Gibt es da regelmäßige Versammlungen?
Ja.
Wie häufig sind?
Wie bitte?
Wie häufig?
Einmal beim Schauspielschultreffen, da sehen wir uns eh alle. Nicht nur die Studierenden, sondern ja auch die Dozierenden. Und es gibt dann einmal im Jahr zur Vorbereitung des Schauspieltreffens eben genau dieses Treffen unter den Kollegen. Und vor allen Dingen, weil wir uns jetzt wirklich gut kennen, das lief früher noch ein bisschen anders, da war das nur Konkurrenz, ist es einfach ein sehr guter bilateraler Austausch. Also wenn es irgendwo Probleme gibt, muss einer von uns nur den Finger heben und eine E-Mail schreiben und er hat 18 Schulen hinter sich. Das ist wirklich ziemlich klasse, das funktioniert sehr gut.
Da kann man auch Studentenvertreter sein. Ich bin da mal für jemanden eingesprungen, aber ich weiß inzwischen nicht, wie das läuft. Aber es gibt eigentlich, soweit ich weiß, auch Studierendenvertreter da.
Studierendenvertreter zur SKS eingeladen.
Ja, ich weiß vom Schauspieltreffen dieses Jahr, dass da auch ein Studenten mit bei den Treffen dabei waren. Genau. Aus jeder Klasse ein.
Das ist bei jedem Schauspielschultreffen so. Also dass von den jeweiligen Anwesenden kommt einer zu den Treffen dazu.
Aber nur bei den Treffen.
Aber nur bei den Treffen. Ja. Ja.
Also ich schlage jetzt mal vor, dass wir jetzt das auflösen und nicht vielleicht so weit im Gespräch, weil wir hatten auch noch ganz viele Fragen, die wir wahrscheinlich alle nicht gestellt haben, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Also danke, dass ihr da wart und wir sind ja noch einen Moment da, also wenn es noch Fragen gibt von den Studierenden oder von den Anwesenden, dann können wir das jetzt vielleicht noch so im informellen Rahmen machen.